Pessimisten, Episode 33, heute mit dem Patrick.
Hallihallo.
Und mit dem Max Snyder.
Hallo.
Ja, gewohnte Kulturpessimisten-Hörer werden sich jetzt vielleicht wundern von der Stimme, von der ihr begrüßt werdet. Das macht ja eigentlich normalerweise der Christopher, aber der hat jetzt erstmal aus privaten Gründen eine ein bis zwei monatige Podcast-Pause eingelegt und deswegen ja nehme ich hier heute den Part der Moderation ein, weil irgendwie die Show muss ja weitergehen und deswegen ja heute ich hier, genau. So, ja, Max Snyder, du bist ja heute da und kannst auch ein bisschen erzählen von Events, wo du warst.
Genau, Republika und Podlove Workshop, der jetzt Subscribe heißt. Und ja, Republika, also das Internet ging wieder nicht.
Okay.
Hat auch der Clemens in der letzten Freakshow-Folge schon erklärt, woran es lag, und das deckte sich dann mit dem, was ich irgendwie wahrgenommen habe, dass sie endlich neue Hardware bekommen haben, aber die Access Points zu gut waren. Die hatten eine zu hohe Reichweite. Und die haben dann auch bis, ja, von die so vorne im Eingangsbereich hängen, hinter bis Stage 1 gestrahlt. Und das Problem ist halt, dass so ein Gerät sich irgendwie so den ersten Access Point nimmt von so einem WLAN und dann erstmal da drinnen bleibt. Und selbst wenn dann der Access Point sagt, so, nee, du bist zu weit weg, ich schmeiß dich mal wieder raus, nimmt sich das Teil wieder den Access Point und dementsprechend schlecht ist halt die Verbindung. Hm. Oh. Und nur wenn man dann nach ganz hinten gegangen ist, so zur Networking Area, das, was sie so die letzten zwei Jahre da hinten angebaut haben, da wurde es dann besser. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder einfach daran, dass da irgendwie weniger Leute waren oder so. Und ja, es gab irgendwie generell kein getrenntes 2,4 und 5 GHz Netzwerk. Und ich habe mir eingebildet, dass mit meinem Lenovo Netbook, das nur 2,4 GHz kann, das besser ging zuweilen. Und ja, außerdem hatte ich dann noch Hassel mit meinem Telefonprovider, dann hatte ich auch mobil gar kein Internet. Und ansonsten gab es wieder einen sehr schönen Talk von Ralf Stockmann und Claudia Krell, die quasi Fortsetzung vom Talk letztes Jahr, zurück in die Zukunft der Podcasts, wo sie dann so ein bisschen erzählt haben, dass ja Plattformen dieses Jahr das heiße Ding sind und sie festgestellt haben, es gibt nicht die Podcast-Szene, sondern so mehrere Filterbubbles sozusagen. Und dann hatte Ralf noch angesprochen, dass es jetzt auf durch zwei Faktoren keine Gründe mehr gibt, schlechte Podcasts zu machen. Einmal Studio Link, was wir hier schon etwas länger benutzen. Das jetzt gibt die VoIP-Alternative von Sebastian Reimers. Mhm. Und da habe ich vorhin was husten hören, dass da morgen was Neues kommen soll. Der hatte ja angekündigt eine neue Standalone-Version mit so ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten auf der Subscribe. Mhm. Und vorhin meinte Ralf irgendwie, dass da kommt morgen was Neues.
Ja.
Mal gucken. Okay.
Ja, und wie fandest du denn jetzt im Vergleich zu den anderen Republikas? Vielleicht mal kurz in den Kontext setzen, was die Republika ist. Das ist halt so eine Blogger-Konferenz, kann man das noch sagen? Oder?
Ja, Internet-Blogger-Konferenz, wo es dann, ja, also so zur einen Hälfte ist es so, dass das Klassentreffen der Internetszene sozusagen. oft auch das Klassentreffen der Berliner, die sich irgendwie alle in der Semstadt wohnen, aber es kaum schaffen, sich zu sehen und dann da mal treffen. Einer meiner Twitter-Follower hatte sich vorgenommen, mal möglichst viele kennenzulernen von denen, die er schon kennt. Und wir hatten uns auch schon bisher nur so mal so gesehen und so zugefunken, so aus der Ferne, aber nicht so wirklich miteinander geschnackt und haben uns dann auch Montag relativ schnell gefunden. Ja, und ansonsten gibt's immer eben so verschiedene Talks irgendwie, ich glaube, das Thema so, ja, Hasskommentare gab es diesmal wieder, Cyberstalking, da hat zum Beispiel Kasper Clemens Miro sehr spontan eingesprungen für jemand anders, hat da berichtet aus seinen eigenen Erfahrungen. Der Randall Monroe von XKCD war da.
Cool.
Es gab wieder, glaube ich, eine Schalte zu Edward Snowden.
Ja, die gab's.
Und so verschiedene Sachen. Letztes Jahr, letzten Jahr gab es immer noch so ein, ja, Promi. Letztes Jahr war es Alexander Gerst, im Vorjahr war es David Hasselhoff zusammen mit F-Secure. Und zumindest das mit Alexander Gerst war letztes Jahr sehr beliebt. Da war man dann gut, wenn man eine Stunde vorher schon hingegangen ist und sich einen Platz gesichert hat. Und das fehlte so dieses Jahr. Also dieses Jahr war jetzt nicht so, also eher so Netzszenen-Promis so.
Ja, Lori Penny und so Leute halt.
Genau, Lori Penny, die habe ich auch kurz mal gesehen, da wurde sie von einem ÖR-Sender interviewt. Hab den auch getwittert so, die sieht aus wie die Rothaarige aus Warehouse 13 und sie antwortete so, dann ja, bist nicht der Erste, der das feststellt. Mhm. die hat gestern auch den ESC geguckt und getwittert, das habe ich gesehen. Nicht so lustig.
Und du hast natürlich eine Prominenz vergessen, die ich sogar mitbekommen habe, obwohl ich nicht da war. Sie hat zwar keinen Talk gehalten, aber sie war da. William Cohn.
Ach so, ja, genau. Ja, William Cohn, ja, genau. Der war auch die letzten Jahre immer da. Ich weiß gar nicht, wie das letztes Jahr war, aber vor 2 Jahren saß er tatsächlich in diesem kleinen abgeschotteten Media Cube, in dieser Media Box. Und da haben sie so verschiedene Sachen gemacht, und da saß eben einmal William Cohn und man konnte sich ja entweder so Fotos machen, Autogramme oder eben so kurze Sachen einsprechen lassen. Und dieses Jahr war er auch wieder da und ja, hab Foto von uns zwei gemacht und hab dann noch für den Florian aus meinem Podcast eine Nachricht einsprechen lassen. Hab dann leider vergessen, ich hab dann die Sprachfunktion von iMessage benutzt, aber die zeichnet ja recht datensparsam auf, dementsprechend schlecht klingt das dann auch. Aber hat sich gefreut.
Mhm. Ja.
Und er hat sich auch viel Zeit genommen für die Leute, die so da waren. Also es war jetzt nicht so, ich gehe mal hier hin und dann mache ich hier irgendwie so ein bisschen Gedöns, sondern es hat ihm schon auch Spaß gemacht.
Ja, und wie fandest du so die Stimmung im Vergleich zu den letzten Republikas, auf denen du warst?
Weiß ich jetzt gar nicht, also kann ich jetzt gar nicht so vergleichen. Also ich fand es jetzt generell schön, dass es wieder ein Sendezentrum gab, auch wenn es nur so klein war, quasi nur den Podcaster-Tisch quasi mit so 2 Couch und ein paar Stühle rum und man konnte dann da eben Podcasts aufnehmen und über diese Funkkopfhörer, die man ja von den Silent Stages kennt, konnte man dann zuhören. Das war wieder schön, dass man so eine Anlaufstelle hat, wo man irgendwie fast zu jeder Uhrzeit hinkommen konnte und irgendwer ist da, den man kennt und konnte sich da mal niederlassen. Den einen Tag saß da auch eine, die da wurde dann auch gerade eine Sendung aufgebaut und die meinte, ach, ich sitze ja eigentlich auch nur, weil hier eine Couch steht. und hat sich dann so ein bisschen von mir erklären lassen, was wir denn hier eigentlich machen, und meinte, ach, das klingt ja interessant, das gucke ich mir mal an, weil sie macht auch irgendwie relativ viel Interviews. Und ich meine, ich habe sie dann auch später mal in einen von den Sessions von den Podcast-Partnern gesehen. Okay. Ansonsten gab es ein bisschen Beef mit wegen dem Raclette-Wagen. Es gab wohl irgendwie nur so einen Raclette-Stand, aber der hat irgendwie auch mächtig abgestunken, sozusagen. Irgendwie ja, hat er wohl doch zu viel Dreck gemacht da, keine Ahnung, und haben ihn dann ja, gesagt, nee, musst leider zumachen, und haben das noch dann so ein bisschen aufgeklärt, haben auch gesagt, so, ja, sorry, tut uns leid, der wird natürlich auch entschädigt von uns, und ja, im Hof hat der Eisladen gefehlt, da gab es immer noch irgendwie so einen kleinen Eisladen. Und was neu war, was so ein bisschen komisch war, den Partybereich hatten sie diesmal nach ganz hinten verlagert, weil sie halt ja offensichtlich zu viel Beschwerden bekommen haben von den umliegenden Anwohnern, und haben dann gesagt, oh, ab 22 Uhr müssen wir uns hier an die Nachtruhe halten, und haben dann quasi die Leute durch haben sie erstmal so im Hof abgesperrt und haben dann die Leute durch diesen, was war das, dieser White Room, wo sie so größere Sachen so projiziert haben, und dann rechts durch so einen langen Gang geschickt und dann hinten zum Alarmhof raus, quasi da, wo sie letztes Jahr hatten sie das, glaube ich, fertig, da war eine Stage auch noch. Und jetzt dieses Jahr hatten sie auch den Hof da dahinter dann schon fertig. Das Nervige war, du konntest da nicht raus. Du musstest, wenn du wieder runter wolltest, musstest du wieder einmal rumgehen, quasi bis nach vorne und wieder zurück. Und ja, irgendwie ging das noch nicht, dass sie die Leute da rauslassen können. Weil für mich wäre es ideal, weil ich fahre dann halt meinem kleinen Roller durch den Park, der da ist, den Gleispark, und dann eben bis zur nächsten S-Bahn-Station. Ansonsten...
Das ist auch wirklich sehr schön geworden, ja, der Gleispark.
Ansonsten war es ja, angenehm, wie immer. Also sie hatten diesmal weniger, auch wenn sie die noch hoch angepriesen haben in den Abschlusstalk, von diesen weißen Kisten, da hatten sie ja die letzten zwei Jahre immer die Stände mitgebaut in dieser großen Haupthalle, ne?
Ja. Diese weißen Plastikkisten, die so, genau, ja, die irgendwie so zackigen Boden hatten.
Ja, die so Einkaufs-Bäckerkisten, ja, so. Da hatten sie jetzt dieses Jahr irgendwie wieder relativ viel, ja, zusammengeschraubte Rahmen irgendwie. Und vom Abbau her, wir haben dann in diesem Gang hinten zum Partyhof quasi da die ganzen Scheinwerfer abgebaut in drei Zweierteams. Und den Rest des Tages haben wir immer so stückweise geholfen, gerade von Stage 1, diese ganzen Aufbauten, diese ganzen Cases, also diese Rollkoffer, nennen sich wohl Cases, rauszuschieben, mussten dann zwischendurch immer warten, weil dann da irgendwie voll war und die das erstmal alles verladen mussten. Und ansonsten, ja, ich war wieder als Helfer dabei beim Abbau. Man kann ja, statt sich irgendwie das teure Ticket zu kaufen, auch eintragen für irgendeine Helferschicht. Hat während der Veranstaltung oder irgendwie Aufbau, Abbau, gibt es ja verschiedene Sachen. Und da habe ich eben beim Abbau mitgemacht. Waren wieder ein paar bekannte Gesichter dabei, die das ein bisschen organisiert hat. Die war dieses Jahr neu, die hat das erste Mal gemacht und ist auch wohl am Tag vorher relativ früh nach Hause, die sah sehr ausgeschlafen aus, im Gegensatz zu sonst. Und dann in den Vorjahren waren die immer alle noch auf der Party und dann ging es früh immer so, ja, wir trinken jetzt erstmal alle in Ruhe einen Kaffee und dann gucken wir mal, ne? Und ja, diesmal war es ja gut aufgeteilt. Immer wenn wir dann irgendwie nichts zu tun haben, haben wir kurz Päuschen gemacht und dann kam auch schon wieder irgendwer angerannt so, oh, hier, ihr seid doch hier Abbauhelfer, habt ihr mal kurz. Ja.
Ja. Patrick, warst du denn eigentlich schon mal auf einer Republika oder?
Nee, bislang noch nicht, nee.
Ja. Ich war ja 2013 das erste Mal auf der Republika. Daher weiß ich auch hier, also wo ich 2013 war, da musste ich halt immer so durch das Gleisparkding durch zu meinem Hotel. Und da war das ja wohl irgendwie gerade noch so ein bisschen im Bau, hatte ich so das Gefühl. Und das genau. Jahr danach, 2014, war ich bloß einen Tag da, weil ich da nicht länger Zeit hatte. Und da war der Park ja fertig. Da, ja, ist schon sehr schick geworden da, muss ich sagen.
Ja, auch der andere Teil da, Richtung U-Bahn-Brücke und so. Da war dann auch Freitag Nachmittag, als ich Feierabend hatte, dann mächtig viel los, ja.
Ja, genau. Was ich mir von meiner Außenperspektive natürlich ein bisschen schade fand, ist, dass der Output aus dem Sendezentrum, das war schon mal mehr. Muss ich so sagen.
Ja, es waren, glaube ich, ein paar Sondersendungen geplant, aber die sind dann irgendwie aus organisatorischen Gründen wohl flach gefallen. Was jetzt nicht, warum, es ist halt, die haben es ja schon mal gesagt, als sie das beim letzten Sendegate, dass sie von der Republika wenig mitbekommen, weil sie den ganzen Tag zu tun haben, irgendwie die Gäste für die Sondersendung ranzukriegen.
Ja. Und es war aber auch weniger von außen. Also wenn ich das vergleiche, dagegen halt mit dem Kongress, wo hier 3 Tage lang der Podcast-Tisch rund um die Uhr quasi, also von statt irgendwann um 12 bis abends immer komplett besetzt war, da ist das ja schon eher weniger gewesen. Also du hast was gemacht, dann hat ja. Der Ayuho ja. was gemacht und ja. sonst habe ich gar nicht so viel mitbekommen.
Ja.
Ja, und was mich ein bisschen an der ganzen Veranstaltung stört, da gab es ja auch dieses Jahr die Bilder, auf die du schon im Fernsehabend angesprochen hast, diese Kongress
so, ja.
versus Republika-Symbolbilder. Und das hat mich auch so ein bisschen gestört. Also das habe ich gerade so gemerkt in dem Trend zwischen 2013 und 2014, wo ich ja wirklich da war. Ist, dass sie halt, ja, hatte ich das Gefühl, dass sie von 2013 auf 2014 nochmal verstärkter hier auf Sponsoren und sowas gegangen sind und noch mehr so kommerzielle ja. Stände und sowas hatten. Das hat mir nicht so richtig gefallen. Und auch dieses, wenn man da reinkam, diese Microsoft Twitter Wall, da war mir schon zu viel dann, wo ich das gesehen habe zum Beispiel.
Ja. Also man merkt auch also einfach auch an den Getränke- und Essenspreisen, dass es so eine Veranstaltung ist, wo halt relativ viele hingehen, die sich das A halt irgendwie leisten können oder B das Ganze gleich als Bildungsurlaub verbuchen und dementsprechend da auch irgendwie das preislich ein bisschen höher angesiedelt ist. Da muss man halt auch sehen, dass das halt ja ehemaliger Postbahnhof ist, alles nackte Hallen sind und diese ganzen Bühnenaufbauten, das muss ja alles hingekachelt und aufgebaut werden.
Ja.
Das kommt halt noch dazu, da steht nix. Und ja, ist dazu.
Und ich fand auch, 2013 hatten sie sich mehr Mühe gegeben mit dem, ja, wie nennt man das, Motto oder sowas. Also mit dem Gesamtdesign, dieses mit den durchdesignt überall mit den weißen Kisten, das hatte schon was.
Stimmt, das war dieses Jahr auch nicht so stark. Ja, dieses Jahr fehlte irgendwie so ein Motto. Es war zwar so Motto halt RP10, so 10. Republika, aber ja.
Es gab noch das Spiegelmotto, ne?
Ja, genau, es gab eigentlich noch so eine große Kugel, wo irgendwie so Spiegel drinne waren. Ja, aber du hast recht, also gerade 2014 mit diesem Into the Wild, mit diesem bisschen herunterhängenden, ja, Bannern, die so einen Wald symbolisieren sollten, das war schon ganz cool. Und halt letztes Jahr noch mit Finding Europe. Und das ist ganz nett. Sie hatten übrigens diesmal diesen Würfel im Innenhof, war diesmal innen drin begehbar, und war dann von innen durchsichtig. Konntest dann quasi von drinnen nach draußen gucken. Konntest dann da Leute stalken und beobachtet.
Ja, okay, das ist lustig. Und woran ich noch so ein bisschen sehe, dass es ein bisschen kritikwürdig ist bei der Republika, ist, dass sie halt, ja, die Sponsoren kriegen halt gute Slots und auch eigene Vorträge, aber so hier Sachen, die von außen kommen, für die ist dann halt nicht mehr so richtig viel Platz irgendwie. Das merke ich, habe ich halt gerade am Sendezentrum gemerkt. 2013, da war das noch voll da, ja, oben, wo auch noch Stages sind, in diesem einen kleinen Raum drin, aber halt
ja,
voll da, wo der Tagesverkehr auch vorbeigeht. Relativ auf dem Präsentierteller. 2014 waren sie da irgendwo vorne abgeschieden in einer Ecke,
wo
auch nicht so wirklich Leute vorbeikommen. Und
ja, also es war schon im Eingangsbereich, aber eigentlich so am Weg vorbei. Und ja, das war so ein bisschen schwierig.
Ja, und es war halt auch vom Sound extrem ungünstig. Da hätten sie es lieber dort lassen können, fand ich. Also wäre zwar nicht größer geworden, aber das wäre auf alle Fälle besser gewesen als das, wo sie dann dort waren. Dann waren sie ja 2015, wo ich auch gar nicht war, letztes Jahr. So genauso wie dieses Jahr hatten sie ja gar kein Sendezentrum. Ja, und da merkt man schon irgendwie, dass es.
Ja, das letztes Jahr hat von der Organisation her nicht geklappt mit dem Workshop vorher noch. Da haben sie gesagt, nee, das ist uns zu viel.
Okay.
Gab es irgendwie noch andere Gründe, aber ja, war okay.
Ja, und dieses Jahr haben sie es ja so gemacht wie einige andere, so Radios sind ja auch schon eher so drin gewesen, um den Affenfelsen rum positioniert, hatten die ja ihre Stände.
Es waren diesmal sehr viel, zumindest habe ich das diesmal so wahrgenommen, dass sehr viel Reporter und Fotografen da waren. Oder ich habe immer oft dieselben gesehen, ich weiß es nicht, aber so gefühlt war das dies Jahr mehr, weiß nicht, vielleicht lag es auch irgendwie so ein bisschen an, wir haben relativ viel mit Virtual Reality gemacht. Es gab einen so einen Stand, da konntest du dir so Brillen mit so ganz komischen Masken drauf aufsetzen. Die habe ich mir gar nicht angeguckt, fällt mir gerade ein. bei der TinCon, was hat Johnny gesagt? Republika für Teenager, die hatten auch so eine von den VR-Brill-Spielen aufgebaut. Hatten dann noch am letzten Tag Gewinnspiel. Konntest bei Mario Kart 64 musstest du bei einer Strecke den Streckenrekord schlagen und dann konntest du was gewinnen. Ich glaube, es gab irgendwie so ein Minecraft-Lego zu gewinnen.
Cool.
Ich dachte auch, ja, gehst du mal hin. Ich habe das ja ausreichend gespielt. Wird schon nicht so schwer sein. Ja, es war die schwerste Strecke, Yoshi's Valley. Das ist diese Strecke mit diesen, ja, wo man durch so ein kleines Gebirge irgendwie fährt, also diese verschiedenen kleinen, schmalen Strecken, wo es auch rechts und links gleich direkt runter geht und ja, die erste Runde habe ich noch geschafft, ohne runterzufallen, aber die Streckenzeit waren irgendwie 10 Sekunden mehr, als der Rekord waren.
Wahrscheinlich ist das auch so eine Strecke, wo du irgendwie, wenn du Skill hast, Shortcuts nehmen kannst, oder?
Ich glaube nicht, nee. Weiß ich gar nicht.
Ja, das ist Mario Kart 8, was die da hatten, oder wie?
Nee, das war das Mario Kart 64.
Ach
das
so. Alte.
Das N64.
Ja. Ja, gut. Wir hatten ja schon die Subscribe 7, da können wir ja direkt noch das kurz anschließen.
Genau.
Das, wie es da dieses Jahr so war.
Wie hast du denn das wahrgenommen? Also ich habe gehört, dass die Livestreams wieder sehr gut und stabil liefen.
Ja, die Livestreams waren super. Also da muss ich auch nochmal loben. Also das war bisher der bestdokumentiertste Workshop, den es gab. Also
ja, das, das VOG hatte übrigens diesmal nur die Technik hingestellt. Und das war wohl inzwischen so, ja, normal anwenderfreundlich, dass sie da gar nicht diesmal anwesend sein konnten. Also der, ich habe seinen Namen vergessen, sonst
Dynamo?
War, da war, nee, der andere.
Nee, dann weiß ich
nicht Dynamo. Ja. Dynamo habe ich auf der Republika kurz gesehen. Und
weil es war ja wirklich so, dass sonst waren ja immer bloß quasi die offiziellen Vorträge verstreamt und die Vorstellungsrunde und das halt. Und ja. Dieses Jahr bekamen auch alle Workshops, die da drin waren, entweder einen Audio-Stream mit einem statischen Bild oder halt ja. Sogar einen Stream mit Video bekommen zum Beispiel.
Ja, ja, das lag daran, dass ein Raum weggefallen ist, ein großer Raum, der auch also für die Workshops und in den Essenspausen auch mal genutzt wurde. Der ist jetzt weggefallen, weil er auch zum Büro quasi umgebaut wurde und den konnten wir diesmal nicht nutzen und deshalb wurde auch der große Hauptraum dann für die Workshop-Slots benutzt.
Ja, fand ich aber gut.
Daher dann auch gestreamt.
Ja. Weil da hat man mal gemerkt, dass die Workshops dann doch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, gerade wenn Ralf was mit Ultraschall gemacht hat, dass er dann doch noch mal sehr viel genauer auf einzelne Aspekte eingegangen ist, bei denen er in der Release-Vorstellung bloß so mal kurz mit einem Nebensatz dran vorbeigegangen ist. Und ja, Podlove hat sich ja quasi dieses Mal gar nicht in einem großen Vortrag vorgestellt. Das gab es ja irgendwie bloß in einem Workshop, das Neue. Ja, und deswegen war es das schon gut, dass man das auch dann sehen konnte noch.
Wie lang ging insgesamt die Sub 7? Schon über mehrere Tage, ne? Ein, zwei Tage oder?
Drei. Freitag Nachmittag ging es los und dann Freitag, Samstagabend, Sonntagabend dann zu Ende. Ja,
cool. Ja. So wie jetzt eigentlich schon eine ganze Weile. Es war ja erst immer so, es ging ja erst immer samstags los oder so.
Und
dann haben sie irgendwann gesagt, ja, den 1. Mai, den können wir ja noch mit reinnehmen. Da hatte ja Tim erst immer so ein reines hier Developer-Meeting gemacht und dann abends ging es halt los.
Genau, und beziehungsweise abends war, bevor dann der Freitag noch dazu genommen wurde, war so halb inoffizielles Warm-up in der Seabase oder so. Ja, und seit letztes Jahr, wo dann der 1. Mai vom Freitag gefallen ist, haben wir gesagt, auch können wir den Freitag noch dazu nehmen? Genau, das wurde schon gleich vorgeschlagen auf der auf dem Workshop Ende 2014. Und das kam dann wohl beim PPW 15a so gut an, dass sie dann beschlossen haben, dass das so beibehalten wird. Und ja, das fand ich auch schön, weil dann ist es so ein bisschen mehr aufgeteilt da und dann muss man, das kann man den Sonntag Nachmittag, Abend ein bisschen entlasten sozusagen, weil da auch immer relativ viele dann schon früher abhauen mussten, weil sie schon abreisen mussten und ja.
Und du warst ja dieses Mal nicht bloß als Konsument dabei, du hast ja auch selber Workshops gehalten, magst du uns da mal kurz die Management-Summaries dazu geben?
Genau, ich habe versucht, zwei Workshops abzuhalten. Das war einmal zu, wie man zum FIRTS quasi, wie man sich so einen Podcast einrichtet oder so ein Setup baut, dass man Podcast die Datei nur noch zu Auphonic hochlädt, da die Metadaten eingibt und wenn Auphonic fertig ist, dann ist die Episode auch schon draußen. Hab gemerkt, okay, irgendwie das ist nicht so gut geklappt. Ich mache das beim nächsten Mal dann nochmal und dann diesmal als Vortragsfolien. Und das zweite war gleich im Anschluss, wir bauen uns ein Aufnahmesetup mit Ultraschall. Da waren zwar nicht so viel, aber die haben auch direkt so nachgefragt und denen konnte ich auch weiterhelfen. Und haben Setup einmal dann kurz mit Skype und dann gleich mit StudioLink gebaut. Hab dann noch gezeigt, dass man sich so Routing-Snapshots auch machen kann. in Ultraschall und ja. Es gab auch diesmal, also es wurde ja wieder gefragt nach so Themenvorschlägen im Sendegate und da gab es diesmal so viel Einreichungen, dass dann das alles schon genommen wurde und fest verplant wurde und dann gab es halt statt der quasi so hier, ich hätte diesen, würde die gerne diesen Workshop machen, hat dann jeder nur noch mal einzeln vorgestellt, welchen Workshop er dann macht.
Ja, und dieser ganze Kram von Skype und so einrichten, das habe ich ja jetzt mitbekommen, dieses Wochenende, dass das ja doch, wenn es erstmal läuft, dann läuft's, aber das Einrichten ist schon teilweise ein ziemlicher Schmerz, ja. Und dann noch irgendwie den Stream an den Start bekommen, dann muss dann noch hier Ladiocast laden, aber das reicht noch nicht. Wenn du MP3 streamen willst, musst du dann noch irgendwas runterladen und in den Ordner verschieben. Und naja, ist halt alles ein bisschen aufwendiger, das trotzdem hinzubekommen.
Ja, also es ist schon ganz gut, dass man sich relativ viel so als Presets abspeichern kann, aber es hilft ungemein, wenn man sich echt mal hinsetzt und mit der Routing-Matrix beschäftigt und da den Durchblick hat. Und halt ich auch mal irgendwie schnell Antworten im Sendegate oder via Twitter bekommt. Und was ich vorhin dann noch rausgefunden habe quasi, ist, dass Skype in den aktuellen Versionen den Lautstärkeregler rausgeschmissen hat. Sprich, du kannst nicht mehr die Lautstärke vom Skype-Output aus einstellen. Was zur Folge hat, dass du dass in Ultraschall halt die ganze Zeit der Ausschlag auf volle Kanne ist.
Das habe ich ja gestern auch gesehen.
Und da meinte Ralf so, ist doof, vielleicht StudioLink vielleicht demnächst nehmen, ansonsten die Lösung ist halt in Audio MIDI dann bei Skype Speakers den Eingangskanal, die Master-Lautstärke so runter zu regeln, dann wird's.
Ach so, in Audio MIDI kann man das noch regeln.
Ja, genau, du kannst von den einzelnen Kanälen, da kannst du die Lautstärke nochmal einstellen von den Ein- und Ausgängen. Das kann man auch so machen, aber es ist auch nicht so richtig eine schöne Lösung.
Wie gesagt, das habe ich ja gestern beim Fernsehabend gesehen, wo hier das Botto und der René, die waren ja per Skype dabei und das war ja quasi nur am Übersteuern.
Ja. Das ist auch das Problem, glaube ich, wenn man sich selber nicht hört beim Skypen. Was ich so nebenbei noch bekommen hatte, das hatte ich auch die Freakshow aufgegriffen, Discord, was ja irgendwie so eine Mischung ist aus Skype und Slack. Mhm. Und die haben, versprechen irgendwie super Qualität, kaum, also sehr eine schlanke App, sodass Spieler halt auch noch laufen. Also es richtet sich auch sehr an Gamer. It's time to ditch Skype and Teamspeak, so der Claim auf der Website. Und haben auch das Ganze funktioniert wohl auch irgendwie im Browser und ich habe es noch nicht probiert, aber zumindest Radio Tatooine hat das wohl in der letzten Folge genutzt und da klang das schon mal wesentlich besser, also von den Leuten, die so per Fern zugeschaltet waren.
Ja, was für mich von außen her noch so der Eindruck war, ist, dass es das, was ja Ralf und Claudia schon in ihrem Talk auf der Republika so angedeutet haben, dass es in die Richtung auch stark in der Diskussion ging, mit von wegen, ja, die Plattformisierung und wollen wir das und bringt uns das was Gutes oder ist es eher gefährlich? Da ging es ja gerade am Samstag nach dem letzten Talk, nach dem Detektor FM Talk, ging es da ja dann doch nochmal ganz schön heiß her. Mhm. Obwohl ich das eher schon direkt nach 4000 Hertz erwartet hatte. Aber da waren die Leute vielleicht noch nicht so munter oder sowas, keine Ahnung. Und hat sich das dann noch weitergetragen und da war es bloß das kurze Strohfeuer.
Ja, also Claudia und Ralf waren da nicht so zufrieden mit dem Ausgang, glaube ich, so wie ich das wahrgenommen habe, ohne jetzt interner wiedergeben zu wollen und zu können. Ja, der, wie war das nochmal, was von, war das Markus Engert von Detektor FM? Ja, ne?
Ja, der hat ein paar Kritikpunkte angesprochen.
Hatte so ein bisschen, ja, dass hier wir das böse Sendegeld und so und dass angeblich potenzielle Sponsoren vor, ja, den so ein paar Forumsleuten kuschen, also so von dem Anführungsstrichen Gebrüll im Sendegeld, wo es dann auch gleich so hieß, ja, wer liest denn so tief und also seit wann interessieren Sponsoren die Meinung von ein paar Leuten aus einem kleinen Forum? Ja.
Also so böse habe ich den gar nicht wahrgenommen von dem, was er da gesagt hatte. Also ich fand, er hat schon ein paar valide Punkte gehabt, dass man ja auch mal neuen Sachen erstmal eine Chance geben sollte zum Beispiel und nicht gleich immer ja mit dem Knüppel da draufhauen soll. Das, also ich fand den zumindest, die Kritik war alles angebrachter als letztes Jahr, wann war denn das, wo der hier von Auphonic, der Gregor, auf die Bühne gekommen ist, 30 Minuten seine Schmährede gehalten hat und gegangen ist.
Ja, aber also
das war schon durchdacht.
Auch die von 4000 Hertz, die waren auch nur so halb auf dem Event und sind immer so nach Mittag ist immer abgehauen und ja, also
ja, das ist dann natürlich.
Die waren auch eingeladen von den Organisatoren, also wenn sie halt beim nächsten Mal noch kommen, ist okay wohl, aber ja, wenn nicht, dann nicht, ist halt so. Also ja, nutzen war es eigentlich so wieder ganz schön. Essen war wie immer super. Und unerwartet warm war es. Also das war, glaube ich, die letzten Workshops nicht so. Also permanent irgendwie Fenster aufgemacht, um halt zu lüften. Und ja, ich habe dann noch gesagt bei der Abschlussrunde so, ja, Eis wäre ganz geil diesmal.
Ja. Ja, apropos nächstes Mal. Ist er jetzt dann nicht mehr in Berlin, nicht mehr bei dir vor der Haustür? Fährst du trotzdem hin?
In München ja, die Subscribe 8 im Herbst ist ja dann, wie angekündigt, das erste Mal nicht in Berlin. Sie haben ja jetzt vor, immer den Herbst-Event außerhalb von Berlin zu veranstalten. Und da geht's dann in die Räumlichkeiten vom BR, vom Bayerischen Rundfunk. Also ein bisschen initiiert von Markus Schuler, glaube ich. Und also Markus Schuler vom
Geekweek.
Der war auch da. Hat auch so ein bisschen erzählt, was für wie das Sponsoring zum Beispiel von Audible aussah. Hat auch so ein paar Preise genommen, hat dann noch mit der Bitte, das nicht am Stream zu zeigen, so ein paar Statistiken gezeigt von intern vom BR und Co. Und also rein von der Location her klingt das schon mal sehr interessant und ja, doch, ich da überlege ich dann doch da hinzufahren. Vielleicht habe ich dann auch den Zuge, die Zeit, mal einen von beiden von der Medienkuh zu treffen.
Ach, die sind ja jetzt auch in München, ne?
Genau, die.
Da kann es ja sogar sein, dass sie zum Workshop kommen.
Ja, weiß ich nicht. Also, schön wäre es, ja.
Ja, also. Aber waren die nicht auch auf der Republika? Zumindest kam es mir so in der letzten Kurse rüber.
Nee, das war nur Spaß.
Okay.
Das war nur so als Gag. Nee.
Ja.
Ja.
Dann gehen wir mal zum nächsten Thema über, was ja eigentlich im Plan als erstes kommt. Das hatte ich jetzt ein bisschen hintergeschoben, um erstmal die aktuellen Themen, quasi Republika und Sub 7, abzufrühstücken. Und zwar die Serien-Updates. Da gibt's ein, wie viel gibt's da überhaupt? Da gibt's bloß, genau, zwei gibt's da. Und zwar Steven Universe geht weiter. Habt ihr da schon mal was davon gesehen?
Nee, noch nicht, steht aber auf der Liste.
Okay, Patrick.
Ich auch noch nicht.
Ja. Da ging jetzt die dritte Staffel los. Die machen jetzt so jede Woche eine Folge. Also haben jetzt erstmal mit einer Doppelfolge am 12. Mai angefangen und jetzt halt nächste Woche und dann nochmal so 4 Wochen lang. Und die hat schon gut angefangen wieder, die neue Staffel.
Also ja, bist du da drin, ja?
Was?
Bist du da drin in dem Thema?
Ja.
Okay.
Ist eine extrem gute Serie. Kann ich nur jedem empfehlen. Also sehr gut gemacht.
Ich habe vorhin
gelesen. Spielt auch schön mit so Gender-Klischees und das Ganze umzudrehen. Zum Beispiel in der ersten Folge von der neuen Staffel, da geht's halt um, da tauchen halt so ein Volk auf, das so aussieht wie, ja, wie anthropomorphisierte Melonen. Und die ziehen dann irgendwie in eine Schlacht gegen ein Monster. Und dann wird er sich halt gedrückt und verabschiedet. Und am Ende sieht man, dass der Mann zu Hause bleibt und die Frau zieht los in die Schlacht.
Aha.
Ja.
Klingt gut.
Genau. Und ja, als zweites Serien-Update haben wir Dr. Who, eine neue Companion.
Oh ja, stimmt allerdings. Pearl Mackie heißt sie, ne?
Ja, ich glaube, ja.
Kennt ihr die? Habt ihr da schon mal was irgendwie von der gehört davor?
Völlig unbekannt. Also ich habe auch gleich direkt das bei IMDb geguckt. Also die ist
Theaterschauspielerin oder sowas, kann es sein?
Genau, irgendwie frisches Fernsehgesicht sozusagen.
Aber ich bin gespannt.
Ich wollte noch einwerfen, vorhin gelesen, Orphan Black Staffel 3 ist jetzt auf Netflix verfügbar.
Okay, Orphan Black Staffel 3. Ja.
Ist gerade nicht, wie da der Stand ist. Ich gucke jetzt gerade nochmal.
Aber ansonsten dürften ja eigentlich die ganzen Serien-Updates jetzt erstmal durch sein, habe ich so das Gefühl. Also die ganz großen Dinger haben schon angefangen und sind schon langsam auch wieder durch. Und ja, jetzt kommt langsam der Sommer, wo nichts mehr passiert.
Genau. Bei der britischen Serie Doctors hat sie mitgespielt, die Pearl Mackie. Und ansonsten Svengali.
Aber das machen sie ja gerne bei Doctor Who hier, so ja, kleinere zu nehmen, die bisher noch nicht so bekannt sind und die dann dadurch ihre Karriere einen Kick kriegen. Also ich glaube, David Tennant war davor schon ziemlich bekannt.
Ja.
Aber hier Matt Smith halt. Der jetzt ja übrigens, nachdem er ja so einen komischen Auftritt bei Terminator hatte, jetzt ja eine Netflix-Serie hat.
Ach stimmt, diese...
The Crown.
The Crown, genau. Ja. Ansonsten Dingsbums wird eingestellt. Castle.
Echt? Kann ich mitbekommen? Ja.
Ging jetzt die Tage durchs Netz, dass sie jetzt doch beschlossen haben, dass es keine neunte Staffel geben wird. Sie hatten ja die Verträge von der Stena Katic nicht verlängert, also von der, die Kate Beckett spielt. Und da stand bis jetzt irgendwie noch aus, was machen sie denn? Machen sie jetzt irgendwie noch eine neunte Staffel? Und keine Ahnung, also zum Beispiel Dominik hatte dann gesagt bei
Anytime Late Night meinst du, oder?
Anytime Late Night, genau. Irgendwie, dass sie getötet wird und dann Castle sich dann in der neunten Staffel irgendwie dafür rächt, aber jetzt hat man dann doch beschlossen, dass die Serie eingestellt wird.
Ja.
Und da jetzt tatsächlich dann die Tage auch die letzte Folge läuft.
Dafür gab es aber ja dann irgendwie eine andere positive Meldung für Ferienfans, dass er sich im MCU breit machen wird.
Ah, ja, genau, genau. Auch aufgeschnappt im Anytime Late Night Podcast. Das fand ich sehr interessant, dass er das bei dem nächsten Avengers-Film? Erik, weißt du das noch?
Jetzt? Ich glaube, bei dem nächsten Avengers-Film, ja.
Cool. Nächsten Avengers-Film soll er irgendwie auch, ja, auch einen Schauspieler spielen, sozusagen, der da irgendwie ja, so ein Hero ist und es deutet wohl darauf hin, dass das eine größere Rolle wird, ja.
Ja, da hat er auch so einen komischen Namen, oder? Also Wonder Man oder sowas, glaube ich.
Genau, Wonder Man, ja.
Genau.
Dann auch ausläuft Agent Carter. Da hat man sich auch dazu entschieden, das wohl nicht fortzusetzen. Irgendwie Quoten oder so, ich weiß es gar nicht.
Echt schade eigentlich.
Was ich aber auch so schade finde, ist die Meldung von wegen, ja, dass die Serienhelden, also gerade die Netflix-Serienhelden, dann doch keinen Auftritt in den Avengers bekommen. Das finde ich sehr schade, also von wegen, man hätte ja wirklich ein Cameo reinbringen können, wie es Dominik auch in Anytime Late Night gesagt hat.
Durchaus. Ja. Weiß man da, gibt es da irgendwelche öffentlichen Aussagen, warum das so ist? Gibt es da irgendwelche Gründe?
Also es soll wohl so sein, dass sie schon so genug Bälle angeblich in der Luft zu halten haben und dass sie nicht noch mehr dann da reinbringen wollen. Ich finde es aber halt trotzdem schade, weil das gibt auch irgendwie für mich wieder so unter der Hand so dieses, naja, das Serienuniversum, das ist zwar da, aber
ist doch was Eigenständiges.
Auf das Filmuniversum soll das dann mal doch keinen Einfluss haben.
Ja, wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, das zu verbinden, so, ne?
Während Agents of S.H.I.E.L.D. ja so ein bisschen auf das Geschehen in den Filmen eingeht, passiert das in den Filmen wiederum aber nicht so wirklich.
So rum funktioniert es ja, aber das ist halt trotzdem in den kleinen Serien, die man hätte dem Ganzen halt einen ganz anderen Stellenwert geben können, wenn man die einfach mal kurz irgendwie hätte gezeigt. Irgendwie.
Ja.
Weil wie gesagt, wie sie es auch schon so analysiert haben, bei dem ganzen Thanos-Zeug, da bleibt ja genug Chaos für irgendwelche kleineren Bösewichte, die da auch auftauchen könnten. Ja. Und dann könnte man ja so zeigen, wie kurz von dem Hauptplot irgendwas abweicht. Und dann kurz hier Daredevil zum Beispiel sagt, wir kümmern uns drum. Ja, und dann könnte man das sogar noch in der Daredevil-Serie oder so weiter vertiefen. Aber passiert halt leider nicht.
Ja.
Dafür gibt es einen Spider-Man-Film.
Ja.
Und der jetzt wahrscheinlich auch komplett von Marvel gedreht wird, also Drehbuch und so gemacht wird.
Und hoffentlich irgendwie an Civil War anschließt. Tja, ansonsten irgendwas sehnmäßig überlegt auch gerade. Ja, wie du sagst, der Sommer kommt. Ja,
nö, sonst können wir zum nächsten großen Thema überleiten. Vor dem hatte ich, bevor ich es gesehen hatte, ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oder ich hatte eigentlich nicht wirklich Lust, das zu sehen. Nach dem letzten Avengers-Film. Da hatte ich gedacht, also wird das jetzt wieder sowas oder wird das vielleicht besser? Und ja. Aber ich muss sagen, das geht in eine ganz andere Richtung als die Avengers. Und zwar Captain America Civil War. Ja. Ja. Vielleicht mal kurz die Management Summary geben, was da so passiert. Wir sind halt so ziemlich direkt nach Age of Ultron, so hat sich's für mich angefühlt. Und
ja, genau.
Und wir sehen halt erstmal Captain America, wie er hier mit seinem Team, mit den neuen Avengers hier irgendwelche Bösewichte jagt und dabei aber hier Kollateralschaden entsteht.
Mal wieder?
Ja.
Ja. Und dann dann taucht irgendein Verteidigungsminister oder so bei den Avengers auf und sagt, ja, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Wir müssen hier auch mal ein bisschen gucken, dass wir die Bevölkerung vor euren Kollateralschäden schützen und wir müssen ein Agreement machen, quasi. Achso, Max Snyder, warte mal kurz. Kann ich dich mal kurz auflegen und nochmal neu reinholen, vielleicht? Weil aktuell fährst du auseinander.
Ah, ja, ich hatte die Netflix-App offen und was ganz kurz angerufen, was Netflix hier macht. Diese ganzen Banner oben, die immer zu sehen sind, die generieren sie automatisch live. Er guckt dann immer irgendwas auf die Folge oder auf den Film drauf so und jetzt so, ich such mal Gesicht, könnte irgendwie Hauptfigur sein und dann wird daraus wohl so ein Bild generiert.
Okay.
Das zieht bestimmt auch so ein bisschen Saft. wo waren wir? Genau, das, also ich musste dann so dran denken an diese Debatte, so, ja, wer ist denn schuld, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut und dann so, naja, vielleicht einigen wir uns drauf, dass wir irgendwie mal wegkommen von diesem, wir brauchen einen Schuldigen, also klar, so zum Trauerbewältigen und so ist das gut, wenn man da irgendwie sagen kann, so, der war schuld, aber es hilft ja am Ende auch niemandem so wirklich, und was mir auch so auffiel, also klar, Vision hat recht, so durch das Auftauchen von den Helden, von den Avengers entstehen auch so ein bisschen so quasi Herausforderungen für andere. Aber da jetzt zu sagen, so, ja, die bösen Avengers machen hier alles kaputt, also klar, man könnte irgendwie gucken, so möglichst wenig Schaden anzurichten, aber sie haben sich's ja auch nicht ausgesucht, ne? Also in anderen Kriegen oder Schlachten, da entsteht auch viel Kollateralschaden. Da wird nicht so ein Bohai drum gemacht. Aber ich glaube, es ging auch, es hat sie sehr angepisst, dass es da quasi so eine Gruppe von Menschen gibt, die übermächtig sind und viel mehr können als sie selbst und sie haben keine Kontrolle über die. Und das hat,
nee, ich glaube schon, ich könnte die Intention von dem Ding schon verstehen, warum sie das machen. Also zu sagen, hier guckt doch mal drauf und achtet mal ein bisschen drauf, dass hier halt mit großer Power, mit großer Macht halt wirklich große Verantwortung kommt, wie Spider-Man sagen würde.
Wie auch passenderweise in der letzten Anytime Late Night, sorry für die Erwähnung nochmal, aber das passt gerade, da hatte ja der andere auch gesagt, dass das Thema so Gegner töten bei den Marvel-Helden jetzt nicht so im Vordergrund steht, während ja zum Beispiel Barry, The Flash aus DC ja schon immer guckt, oder also eigentlich generell dagegen ist, Menschen zu töten, und Batman ja auch immer so, ja, Waffen mag ich eher nicht so, Arrow auch davon abgeht, Menschen zu töten, das ihn zwar immer wieder in Bredouille bringt, aber ja, das bei dem Marvel-Helden, wenn es nicht explizit Thema ist, eher so nebensächlich ist.
Ja. Und dieses, was du schon angesprochen hast von Division, das hat mich sehr an The Dark Knight erinnert, von wegen, wo Joker ja auch so dieses Fass aufmacht, hier ja, dass Batman halt der neue Held ist und der einfach eine Möglichkeit gegeben hat, überhaupt für neue Bösewichte zu entstehen. Für eine neue Klasse an Kriminalität. Und genau das erleben wir jetzt halt auch in dem Avengers-Universum, wie immer mehr verstärkt, immer stärkere Bösewichte auftauchen.
Ja.
Und ja, bevor wir in den Spoiler-Teil übergehen, vielleicht mal so ein bisschen eure spoilerfreie Bewertung von dem Ganzen. Fangen wir mal mit dir an, Patrick.
Also zunächst fand ich also den Punkt, bis zu dem wir jetzt quasi gekommen sind, ne, also wo diese öffentliche Meinung gegenüber der Avengers zu kippen droht und eben diese die Vereinten Nationen versuchen da irgendwie was vorzulegen, um das quasi ein bisschen zu reglementieren. Also diesen ganzen Teil fand ich ehrlich gesagt ganz schön, beziehungsweise gut umgesetzt, weil es halt eben mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, also was anderes wäre jetzt ein bisschen, wäre jetzt vielleicht falsch, aber ich fand es auf jeden Fall passend umgesetzt und mal so ein bisschen, um diese ganze Geschichte so ein bisschen zu hinterfragen und eben auch diese Kollateralschaden, wie ihr es ja vorhin schon gesagt habt, die es ja nun mal in solchen Auseinandersetzungen auch gibt, natürlich auch im Real Life generell, wenn Krieg ist, passiert halt sowas. Aber das alleine mal irgendwie so in Verbindung zu bringen und irgendwie als Thema aufzuführen, fand ich eigentlich ganz gut. Schürt vielleicht bei dem einen oder anderen doch irgendwo ein Bewusstsein dafür, wo es ansonsten einfach nur ja, vielleicht untergehen würde, weißt du, es gibt vielleicht Leute, die legen da nicht so das Hauptaugenmerk drauf, sondern irgendwie nur auf Bombings, Explosions und so weiter. Von daher fand ich es sehr gelungen bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, genau, also sehr schön fand ich noch so quasi die sinnbildliche Szene, als die eine Mutter da noch auftaucht, weißt du, beim Tony Stark, um ihn dann quasi ja, zur Rechenschaft zu ziehen, wäre vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber eben diesen einen Fall anspricht. Und das fand ich irgendwie ganz schön zu sehen, auch dass der doch so über allen Dingen stehende, coole Typ dann doch ein bisschen in sich geht und ihm dann das doch irgendwie zu schaffen macht. Fand ich gelungen.
Ja. Max Snyder, deine Sicht?
Ja, ich fand die erstmal schön, wie sie Spider-Man eingebracht haben. Das hat mir gefallen, also dass es so auf die Schnelle gemacht wurde. Das habe ich die Tage auch als Bild gesehen und dann auch verstanden, dass Dante May mit jedem Film immer jünger wird. Ja. Das haben sie aber auch selber irgendwie erkannt und ein, zwei Mal angesprochen. Ansonsten ja, fand ich das eine schöne Thematik, die sonst bei solchen, ja, irgendwie, wenn es um Superhelden geht, immer so ein bisschen außen vor bleibt, so, was ist eigentlich mit diesem ganzen Schaden, der da immer angerichtet wird. Ja, den Daniel Brühl fand ich auch sehr gut in seiner Rolle. Ja, einfach dieses sein Motiv fand ich auch sehr interessant. Sein Ziel.
Ja, mir ging es wirklich so, dass der Film mir total gefallen hat. Also für mich ist das bisher sogar mit einer der besten MCU-Filme, die wir bisher haben, muss ich so sagen. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja so nach den Avengers so die Ermüdungserscheinungen, dass es irgendwie immer derselbe Ablauf irgendwie ist gefühlt und irgendwie taucht dann an der Luft eine große Bedrohung auf und dann muss das halt bekämpft werden und so. Und ja, dieses Mal haben sie ja schon wie bei Ant-Man ein kleineres Finale gewählt, ein sehr viel persönlicheres Finale, was mir sehr gut gefallen hat, dass sie das so gedreht haben.
Was ist eigentlich der Parallelstand zu S.H.I.E.L.D.? Ist das irgendwie Ende Staffel 2 oder 3? Weil ich stecke
keine Ahnung, S.H.I.E.L.D. habe ich bloß die erste Staffel bisher gesehen.
Ich stecke bei Staffel 2 Anfang fest. Ende der Staffel war so parallel zu dem zweiten Captain America, also dem Zerfall und dem Zerschlagen von S.H.I.E.L.D. Durch Hydra und ja, der Neustrukturierung so ein bisschen.
Ja, das Hydra-Ding, was in Winter Soldier aufgebaut wird und aufgeklärt wird, ja, taucht er ja dann so ziemlich nach drei Viertel der ersten Staffel auch in in Shield auf.
Als ich das gesehen hatte, hatte ich den Film schon wieder so halb verdrängt. Das war so eine kleine Überraschung für mich, als ich die Serie geguckt habe. Dachte so, was passiert denn jetzt? Und was ist jetzt los? Und dann so, ach, stimmt, da war ja was. Ja, das war irgendwie gar nicht so das Thema. Also Shield gab es jetzt irgendwie gar nicht mehr in dem Film. Also kam jetzt nicht zur Ansprache.
Ja. Dann möchte ich noch hervorstellen, also, naja, es war zwar bloß ein normaler Standard Martin Freeman, aber er war halt dabei.
Ja, das fand ich auch lustig, auch mit seiner üblichen Synchro.
Ja, ich hab's auch in der Synchro gesehen. Patrick?
Ich hab's im Original gesehen.
Okay. Ja, und was wollte ich noch? Ach so, ja, genau. Was mir super gefallen hat an dem Film ist hier Iron Man. Also, ich hatte bisher immer so das Problem, dass ich den Typ überhaupt nicht leiden konnte irgendwie. Also, in den...
Arroganter Typ, ne?
Ja, in den beiden Avengers war er mir hauptsächlich egal. Er hat halt ein paar Fähigkeiten, die ziemlich cool sind, aber sonst ist er halt ein arroganter Typ irgendwie. Iron Man 1, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich den bei der Hälfte ausgemacht, weil ich ihn nicht mehr ausgehalten habe.
Echt? Okay.
Ja. Dann habe ich mich noch da durchgekämpft. Iron Man 2, da ja
der,
mochte ich ihn auch nicht so gut.
Ja, der zweite, also Iron Man 2 ist auch eher so, naja, kann man, muss man aber
man
nicht.
Man muss
also,
auch nicht.
Genau, man kann den dritten gucken, den fand ich dann schon gut. Er macht ja in 1 und 3 eigentlich so den Wandel so ein bisschen und stellt fest, ja, eigentlich ist das hier alles total, total scheiße, was ich hier mache. Ich muss das mal dringend überdenken und ne, hat er ja so ein bisschen gemacht und also in DC gibt's ja das sympathische Gegenbild mit Atom, Ray Palmer heißt er, glaube ich, auch irgendwie super schlauer Milliardär, aber halt wesentlich sympathischer als Tony Stark, also ist eher so auf Forschung eingeschossen und nicht so auf irgendwie Militärwaffen bauen etc.
Und jetzt kommen wir mal zur Darstellung von Tony Stark in dem Film, was vielleicht schon auch so ein bisschen in leichtes Spoiler-Territorium geht. Also das war der erste Film, wo ich sagen konnte danach, okay, ich konnte von Anfang bis Ende nachvollziehen, was Tony Stark macht und warum er es macht, was seine Antriebe sind. Ja, dass er halt doch irgendwie innerlich auch ein bisschen gebrochen ist, dass er nicht bloß so der Playboy ist, den er nach außen so hergibt, sondern auch, dass da noch eine Ebene darunter liegt. Mhm. Ja.
Wird halt als Mensch, ne, als quasi verletzlicher Mensch mit Gefühlen gezeigt und das macht das Ganze dann doch ein bisschen, also eine Nummer schöner. Ich muss sagen, an sich, ich fand den Charakter irgendwie immer, also ich habe ihn jetzt nicht geliebt, das war jetzt nicht meine Lieblingsfigur, weißt du so. Aber ich fand ihn relativ amüsant. Das kann ich auf jeden Fall behaupten.
Ja, also Iron Man 3 habe ich auch die Tage nochmal geguckt. Erschien jetzt auch mal endlich auf Netflix.
Ja, den habe ich direkt danach noch geguckt. Und da fand ich, ja genau, da ist es dasselbe wie bei hier Captain America 3 jetzt, da konnte ich ihn auch super gut verstehen.
Da hat er ja so ein bisschen zu kämpfen mit dem, der Tatsache, dass er im ersten Avengers fast gestorben wäre und ihm klar geworden ist, so, ja, eigentlich bin ich auch nur so ein Typ in der Rüstung und mehr nicht und ja, dann halt noch dieses Thema mit diesem Splitter da in seinem Herzen. Ja, den fand ich damals super, weil die Trailer wie fast eigentlich gar nichts von der eigentlichen Story verraten haben.
Ja, stimmt.
Also beim Gucken war ich dann sehr überrascht, als dieser Plot-Twist kam. Insgesamt war ich dann so, ja, gut, macht Sinn, dass man das so macht, aber die Rolle von Ben Kingsley war dann doch sehr überraschend.
Stimmt.
Ich fand dieses ganze Ding zwar sehr verschenkt mit dieser Mandarine da. Mandarin.
Die Mandarine. Ja, das hatte ja auch Dominik gesagt irgendwie, dass es der Mandarin ja eigentlich nochmal irgendwie anders ist. Ne? Es gibt noch den tatsächlichen Bösewicht wohl.
Aber kommen wir mal zurück zum
genau, zu Civil War.
Was Iron Man 3, hier Captain America 3 hier ist, wo ich aber die These aufmachen möchte, dass man das vielleicht hätte auch nennen können Iron Man 4.
Ja, hätte man auch gut als Iron Man 4 verkaufen können, ja.
Weil für mich fand ich das jetzt nicht so klar. Der Fokus lag zwar auf Captain America, aber auf der anderen Seite, was lernt Captain America über den Film dazu? Also da finde ich den Wandel, den der Iron Man über den Film durchmacht, schon den heftigeren. Also der ist ja wirklich der die Lektion lernt und der den Wandel durchmacht. Und deswegen wäre es interessanter gewesen, vielleicht verstärkt das auf seine Position zu verfolgen.
Ja, was ich noch sagen wollte, was mich irritiert hat, der Ortswechsel. Also ich weiß nicht, ob der tatsächlich so schlecht gemacht war oder ob es daran liegt, dass man immer aus Deutschland oder aus Berlin kommt, doch verwirrt war, weil in dieser Szene, als sie Bucky gefunden haben, da kommt ja erst noch so eine Einblendung so Bukarest und aber diese Verfolgungsjagd, die findet definitiv nicht in Bukarest statt, die findet im ICC in Berlin statt, in diesem Tunnel und okay, Tiefgaragen-Dings.
Also davor wechseln sie ja noch nach Wien, aber dann war das ja auch nicht mehr in Wien. Das habe ich schon gedacht. Ist das jetzt nicht Berlin mit den orangen hier Säulen und so, wo sie dann Bucky jagen? Also das ist doch jetzt nicht mehr.
Das war Berlin. Das war von der Location her, von der Räumlichkeit her, war das fast das dieselben Szenen wie aus dem letzten Hunger Games Film.
Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Und dann wechseln sie nicht, also zeigen nicht davor irgendwie an Berlin. Ich habe den Zeitpunkt gar nicht mehr im Kopf.
Nee, Berlin zeigen sie später dann mal.
Später erst, ne?
Ja, das ist, ich war noch erst verwirrt, sind sie jetzt in Berlin, weil dann, also da fuhren dann auch deutsche Autos und okay, sie haben irgendwie gesagt, jetzt kommt hier die Polizei und also
genau.
deutsche Polizei kommt, SWK. Und dann waren aber zwischendurch auch mal ausländische Polizeiwagen zu sehen, dann sollte eigentlich noch symbolisieren, wir sind noch in Bukarest, aber also in Ungarn.
Das ist halt wieder das Problem irgendwie, dass sie da so sprunghaft hin und her schneiden zwischen den Locations. Das hatten wir auch zum Beispiel dann bei dem letzten Bond, da war ja auch einiges nicht so ganz so sauber zum Beispiel.
Also wenn man nicht weiß, wo das alles ist, dann geht das vielleicht noch, aber wenn man die Örtlichkeiten irgendwie kennt, ist das verwirrend. Auch das mit dem, dass der Flughafen, auf dem es gespielt hat, dann auch der Leipziger Flughafen war und das dann sogar später auch noch angesprochen wird, das habe ich auch irgendwie nicht verstanden. Naja. Ansonsten hat mir das ganz gut gefallen. Ant-Man fand ich auch super. Den Film selbst hatte ich noch gar nicht gesehen. Musste erst noch kurz überlegen, so, Moment, das Gesicht kenne ich doch.
Kommt mir bekannt vor, ne? So ging es mir auch. Ne?
Ja. Der Film ist auch cool, also Ant-Man.
Und ansonsten fand ich sehr lustig, dass der neue, wie nennt man das eigentlich, Computer quasi, die neue Computerstimme oder künstliche Intelligenz von Tony Friday heißt. Und auch synchronisiert wurde von einer bekannten Sprecherin. Und die auch so ein bisschen sarkastisch lustig drauf war.
Ja. Wobei das ja schon bei Iron Man 3 war. Wo er da zum Beispiel am Anfang versucht, seinen Anzug so sich selbst anziehend zu machen und dann umgerissen wird und dann sagt der Automat bloß, it's always a pleasure to working with you. In so einem total sarkastischen Unterton. Also da war Jarvis schon extrem gut drauf, auch in dem Film.
Und das ist ja jetzt Vision geworden, ne? Also gespielt auch von Paul Bettany. Ist mir damals gar nicht aufgefallen.
Der hat auch einige sehr lustige Szenen in dem Film.
Und Ja, und der spielt das super.
Du sollst nicht durch die Wand materialisieren, aber ich dachte, die Tür ist doch offen.
Ja, wir hatten das Thema doch. Ja. Ja, auch Black Panther, die Einführung fand ich auch sehr gut gemacht. Das war so ein bisschen offensichtlich, klar, das war jetzt war jetzt keine große Überraschung.
Kann man eigentlich bei allen quasi neuen sagen, neuen, die in den Ensemble-Filmen davor noch nicht aufgetaucht sind, dass die alle einen sehr guten ersten Auftritt hatten.
Ja, ach so, was übrigens meine ich, gucke gerade bei der Wikipedia, was du meintest, wo sie da angeblich in Wien sind, das haben sie vermutlich am Potsdamer Platz gedreht, das sah mir auch sehr danach aus. Ja. Ansonsten haben sie wieder in Atlanta gedreht. Das war diese Szene, wo sie da ganz mal anfangen, da im Ausland waren. Ja. Sieht man auch direkt diesen Markt, wo sie da waren. Tja, wieder viele bekannte Gesichter. Und ich bin gespannt, wie es mit Spider-Man weitergeht.
Wie habt ihr den Film überhaupt gesehen? In Normal oder in 3D?
Ich habe mal in 3D geguckt. Ich hatte irgendwie verpeilt beim Kinoticket kaufen, ich habe das online gemacht, mir irgendwie eine 3D-Brille zu kaufen. Hatte natürlich auch keine mitgebracht. zu Hause voll liegen mit 3D-Brillen, aber ja, keine dabei, musste ich mir dann noch eine kaufen. Ja, war jetzt wieder so ein nettes Gimmick. Also wenn ich ihn jetzt irgendwann nochmal in 2D sehen würde, würde es mir auffallen, aber ansonsten. Ja. Es gab jetzt nicht so eine Szene wie in Star Wars Episode 7 zum Beispiel mit dem Sternzerstörer, der da so rausragt. Ja, aber war auch ganz gut, weil es sonst manchmal so eine Elemente auch irgendwie nerven, die einem irgendwie so ins Auge geflogen kommen oder
Patrick?
So. Die dann nur dafür da sind.
In 3D gesehen. Muss aber nicht unbedingt sein. Aber es ist so eine persönliche Vorliebengeschichte.
Ja, ich habe ihn diesmal in 2D gesehen und zwar nicht aus hier irgendwelchen ideologischen Gründen, wie Tim zum Beispiel da immer rangeht, von wegen, dass 3D also total vermatschen würde, was ich bis heute nicht verstehe, warum er auf dem Star Wars 3D so rumprügelt. Ich habe ihn einfach gesehen in 2D, weil das gerade so, wo ich beim Kino angekommen war, die nächste zeitliche Variante war. Und das ist auch mal günstiger, also.
Genau. Genau, grundsätzlich diese Aufpreisgeschichte, kann man sich gern mal schenken, wieso nicht?
Ja. Und ja, es ging auch ohne. Also, ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich da sonst was verpasst habe, dass ich ihn nicht in 3D gesehen habe diesmal.
Wäre auch meine Vermutung gewesen. Ist echt selten der Fall, dass ich mal sagen würde, den musste in 3D sehen.
Ja. Sehr schön fand ich wieder die Action insgesamt.
Ja, auch dieses Ding von Ant-Man, wo man dann so riesig wird.
Ja, oder wo er so klein ist und so durch die Innereien von Iron Mans Anzug durchmarschiert. Generell der ganze Heldenkampf da in dem Flughafen, der war so super inszeniert.
Ja, und Spider-Man, muss ich sagen, hat mir echt wahnsinnig imponiert. Haben so echt super eingebracht. Die Sprüche natürlich, also ganz, ganz, ganz
gut. Zu diesem Marvel-Humor halt.
Ja, genau, richtig.
Der hat auch echt Spaß gemacht, ja. Ja. War auch gut gemacht, wie sie den eingebunden haben. Ich fand erst ein bisschen komisch in den Trailern, wo hat denn der jetzt diesen Anzug her? Das ist aber ja schon ganz schön Hightech. Und dann, dass sie es halt so erklärt haben, dass das halt ein Stark Industries Anzug ist, da ergibt das alles wenigstens Sinn.
Vielen Dank, Mr. Stark, so als kleiner frecher Bengel da mit drin, ist schon lustig. Ja.
Und hier, Ant-Man ist ja quasi Ant-Man is everyone else.
Jetzt gucke ich gerade nochmal, woher man denn den Spider-Man darstellen kann. Tom Holland.
Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Hat er irgendwo mitgespielt?
Nicht
irgendwo?
So.
Nö. Am Holland, sagtest du?
Ja, The Impossible mit Naomi Watts und Ewan McGregor. Sagt mir jetzt gerade spontan nix. Mhm. Ja. Brite auf jeden Fall. Schon mal gut. Mhm.
Ja, dann können wir ja noch mal kurz in die Zukunft blicken. Das war ja jetzt der erste Marvel-Film von Phase 3. Und der gibt mir echt so Hoffnung im Gesamtaufbau für Phase 3, dass es, also wenn es so bleibt und nicht wieder so in dieses, ja, da kommt das Gigantische aus dem Himmel und muss bekämpft werden, jedes Mal abdriftet, dann gefällt mir das, in welche Richtung das jetzt aktuell geht.
Ja, vor allem hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie im Vergleich zu den vorigen Geschichten relativ viel die Charaktere beziehungsweise deren Gefühlswelt so mit einbindet und ist jetzt nicht irgendwie so billig cheesy, sondern schon so nachvollziehbar. Zu mir, für mich zumindest war das so. Mhm. Und auch gerade der Schluss, ne, mit dem ganzen Drumherum und also, ja, finde ich schon, macht Spaß auf mehr.
Ja. Jetzt kommt als nächstes Dr. Strange.
Oh ja.
Habe ich auch einen Trailer gesehen. Da weiß ich auch überhaupt nichts mit anzufangen.
Mit noch nicht so Benedict richtig. Cumberbatch.
Mhm. Genau. Dann erst wieder in ja fast einem Jahr, 27. April, Guardians of the Galaxy 2.
Ja, das ist aber bisher ja meistens so gewesen, dass sie so zwei Filme im Jahr bringen.
Dann Untitled Spider-Man Reboot.
Spider-Man Homecoming.
Genau, Spider-Man kommt zurück. Dann Oktober 2017 der nächste Thor-Film. Thor Ragnarok.
Ach, der kommt ja auch noch. Da hoffe ich mal, dass sie da wirklich mal was Besseres auspacken. Also die waren ja von der Story irgendwie bisher
ja
nicht so. Obwohl da Loki dabei ist und der quasi ja zum Beispiel The Dark World echt noch getragen hat.
Die Liebesgeschichte mit Dingens hier, wie heißt sie? Die weibliche Darstellerin.
Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich komme auch gerade nicht drauf.
Ja, auf jeden Fall bessere Liebesgeschichte als in den Star Wars Prequel-Film. Mhm. Dann erst 2018 Black Panther. Okay. Ja. Das fand ich jetzt schon interessant. Also,
und worauf ich natürlich so die extrem heiß bin, ist Guardians 2.
Ja. Hm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Den fand ich echt super. Mhm. Das war was anderes. Und ja, dann der erste Infinity War Film im April in 2 Jahren.
Tja, ja.
Genau. Danach kommt Ant-Man, Captain Marvel, Infinity War 2 2019. Also gleich das Jahr drauf. Okay, das ist gut. Und dann Inhumans. Wird also nicht langweilig die nächsten Jahre im Kino mit Star Wars und den Spin-Off-Filmen.
Ja, das sowieso nicht.
Und den üblichen Filmen, wo auch mal so Highlights dabei sind.
Ja. Und was ja noch dazu kommt, ist, dass das startet ja demnächst diesen Monat auch schon, wo ich mal gespannt bin, wie da der erste Film anläuft mit Warcraft The Beginning. Ach ja. Weil da habe ich nämlich auch, da denke ich nämlich mal auch, dass da, wenn der gut einschlägt, dass da vielleicht auch so eine Art Cinematic Universe entstehen könnte. Mhm. Was dann halt einen Warcraft-Bezug hat. Und da gibt es auch einige Geschichten, die man da gut erzählen kann.
Ja.
Gerade zum Beispiel The Lich King, also wie Arthas zum Lich King wird, das ist alles, das könnte man sehr stimmungsvoll erzählen. Ich habe jetzt schon mal in den Slack ein paar Trailer geschmissen, die wir dann noch besprechen werden. Aber erstmal geht's dann weiter im normalen Programm hier. Und zwar mit den Grimme-Preis-Nominierten. Also im Speziellen mit den drei Podcasts, die da für den Grimme Online Award nominiert worden sind.
Genau, die habe ich ja interviewt. Ich staune, dass zum Beispiel Fritz Trackback hier, der, also Fritz, Berliner Radiosender, die haben immer noch so eine Netzsendung, wo sie auch so ein paar Creative Commons Lieder spielen. Und dann ist das immer wie so ein anderthalbstündiger Podcast am Ende. Also macht das als normale Radiosendung und dann kommt das als Podcast doch mal raus. Und die machen auch sonst so immer Republika und alles. Und die haben das irgendwie erstaunlicherweise nicht aufgegriffen. Und hab dann die Tage durch Martin Fischer auf Facebook gesehen, dass zumindest die der Social Media Team von Grimme Online auf mein Interview aufmerksam geworden sind, das auf ihre Facebook-Page verlinkt haben, sich auch angehört haben. Ja.
Wer sind denn jetzt die drei Nominierten? Mal kurz, vielleicht mal so im Schnelldurchlauf.
Sind einmal Martin Fischer mit dem Staatsbürgerkunde-Podcast, ein Podcast über Geschichten von Menschen aus der DDR. Dann technische Aufklärung von Felix Berzin und Jonas Schönfelder, wo sie den NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin dokumentieren. Weil das ist eigentlich ein öffentlicher Ausschuss, aber es gibt wohl auch irgendwie hin und wieder so Fernseh-Live-Übertragungen, aber es gibt keine Bild-
und Tonaufnahmen. Die Aufzeichnung von Bild genehmigt. Und Ton ist untersagt.
Und die schauen sich dann diese Tagungen immer an und machen dann Summary davon im Anschluss in ihrem Podcast. Und der dritte ist Johannes mit dem Puerto Partida Podcast. Und das ist ein Hörspiel-Podcast, also Hörspiel nur mit eben Elementen von einem Podcast, also dass die Teilnehmer, also so Leute per Internet teilnehmen und sich durch so ein Rätsel irgendwie um eine Mitgliedschaft auf der Insel Puerto Partida.
Ich würde es ja so darstellen als Radio-Rollenspiel in verserielichten Format. Weil das Radio-Rollenspiel, das gab es ja mal, das hat ja der Monoxid immer gemacht. Aber halt jedes Mal immer ein anderes Thema und immer eine andere Geschichte. Und das größte ging mal über 5 Episoden als Folgetitel. Mhm. Und das ist jetzt halt hier so ein Radio-Rollenspiel, Live-Rollenspiel im Sinne von, dass es immer wieder auf derselben Location stattfindet. Halt Puerto Partida.
Genau.
Ja, und wie finden wir das denn, dass jetzt hier so viele Podcasts auf einmal nominiert sind?
Also sehr überraschend. Das Ganze ist ja, man kann das ja einreichen, wer für den Preis nominiert werden soll, ausgezeichnet werden soll. Und das hat auch der, hat das noch erzählt im Podcast, das Auswahlverfahren? Ich glaube dass irgendwie so und so viel haben sich beworben und dann sitzt aber nochmal einer da, der das nochmal vorfiltert, bevor sich dann die Nominierungsjury dran setzt und dann die Nominierten raussucht und die die richtige Jury, die dann die Preise auch verleihen, das ist dann nochmal eine andere Jury übrigens. Und was auch irgendwie passiert, dass da irgendwelche Unternehmen ihre Blogs da irgendwie einreichen, also halt sehr viel Trolle und da schon vorgefiltert werden muss. Aber Ja, insgesamt erfreulich. Vermute fast der da die Nominierung quasi gemacht hat, dass die ja Ahnung von dem Thema Podcasts haben und ja, dass es wahrscheinlich auch ein oder derselbe ist, der das da irgendwie vorgeschlagen hat, ich weiß es nicht. Und insgesamt, egal wie es, ob jetzt gewinnt oder nicht, schön ist, dass das so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgt. Dass so das Thema Podcasting mal in so eine kleine Öffentlichkeit, größere Öffentlichkeit rückt, außerhalb der normalen Filterbubble sozusagen. Und natürlich generell die Podcasts jetzt nicht beliebig sind, sondern ja sehr speziell sind und daher eigentlich konkurrenzlos sind. Also es gibt jetzt irgendwie jetzt nicht das Pendant irgendwie zu Staatsbürgerkunde. Es gibt kein beziehungsweise sehr wenig so Podcasts oder Projekte wie technische Aufklärung, also die halt so einen Untersuchungsausschuss dokumentieren. Und Hörspiel-Podcasts gibt es ja in Deutschland auch noch nicht so viele.
Nicht so dauerhaft halt das, was Monoxid gemacht hat fürs Radio, aber sonst gibt es das ja also eigentlich kaum was. Gar nichts.
Genau.
Eigentlich. Ja, und die sind jetzt in drei Kategorien nominiert auch, also dass sie sich nicht selbst gegenseitig die Stimmen wegnehmen.
Richtig.
Und dann gibt es ja noch den Publikumspreis.
Ja.
Wo man übrigens genau für drei Sachen abstimmen kann. Und zufälligerweise sind drei Podcasts nominiert.
Ja. Jan Böhmermann ist auch nominiert. Ich glaube, für sein Gesamtwerk. Und ja, noch so ein paar andere bekanntere Sachen. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt.
Und jetzt kommen wir noch zu Grimme-Preis. Nicht nominiert wurde. Medienkuh.
Ja, genau. 7 Jahre in Folge. Nicht nominiert. Ja. Ich merke, ich störe gerade. Ja. Mach mal hier. Ich stelle das mal ab. Ja. Handy und iPad. Schau gerade mal, was denn hier bei TV Movie, nee, TV Spielfilm ist ja dieses Voting hier vom Spielfilm, also das ist der Publikumspreis Voting Online Award und klar, man kann so irgendwie die Einstellung haben wie Tim und sagen so, ja, Awards halt, ne? Sehr schön fand ich auch die Antwort auf die Frage, also wisst ihr, ob der Preis dotiert ist? Und Felix und das habe ich als erstes nachgeguckt, leider nicht. So, wen haben wir denn noch? Hallo, Voting? Da. Ach, jetzt muss ich mal zurück, auf der Seite, Publikumspreis,
Decoder.org.
Also tvspielfilm.de und dann da wird gegoogelt tvspielfilm Grimme Online Award. Den ersten Link da angeklickt und da ist auch direkt gefeatured die drei Nominierten.
Da gibt es noch einiges. Decoder.org, sagt euch das was? Decoder Russland entschlüsseln?
Nee.
Kenne ich jetzt auch nicht. In den Dschungel von Calais. Science Art Magazin.de. Klangökologie, die Symphonien der Natur. Technische Aufklärung hat man schon, ne?
Das Paris-Protokoll. Wahrscheinlich um den Umschlag geht, dann Opas Krieg, darüber hatte ich auch irgendwas
Schafzwitschern.
Schon gehört. Ja, genau, der Twitter-Account. Ach hier, der Barbara Twitter-Account ist auch.
Stimmt, stimmt.
Beziehungsweise die, glaube in dem Fall die Facebook-Seite ist nominiert.
Jawohl, ich bin Barbara, ja, genau. Hoaxmap.
Von der Schöneberger, oder?
Nee.
Diese Kunstaktionen, diese Street-Art-Geschichten mit diesen schönen Plakaten und schönen Sprüchen, hast du bestimmt schon gesehen.
Genau, irgendwie so Plakate bekleben verboten und solche Sachen, oder wo dann so solche Schilder so korrigiert werden.
Sehr schön. Und diese Hoaxmap, kennt ihr die noch? Die ist auch richtig klasse und eine Nominierung auf jeden Fall mal wert.
Hm.
Wenn diese ganzen Falschmeldungen gebündelt werden. Sehr schön. Da haben wir hier Jan Böhmermann für persönliche Leistung. Das ist auch eine, Aussage.
Ja.
Do not track. Do not track -doc.de sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts.
Wollen wir jetzt durch mit dem Thema?
Es gibt da noch ein paar Nominierte. Wenn ihr die durchgehen wollt, gerne. Wenn nicht, ist auch okay.
Muss, glaube ich, nicht sein. Könnte sich ja dann jeder selber noch weiter angucken, glaube ich.
Richtig.
Genau.
Dann kommen wir jetzt noch zu ein paar kleinen Serienthemen. Und ich habe jetzt erstmal ein bisschen meinen Rückstand aufgeholt und ein paar Kessler-Serien geguckt.
Das ist nie verkehrt.
Ja. Zum einen habe ich Kessler ist ein paar Folgen geguckt, wo er sich ja in so einen Promi verwandelt und dann quasi sich selber gegenüber sitzt und von sich selber interviewt wird. Was ich ein wirklich sehr schönes Format finde, weil man ja auch hier sehr private und sehr berührende Momente zum Teil mitbekommt von den verschiedensten Promis. Da möchte ich besonders herausstellen, die Folge mit Horst Lichter. Die fand ich sehr gut. Und ja, habt ihr, Kessler ist, schon was gesehen?
Ich habe, glaube ich, alle bislang erhältlichen Folgen bis auf die mit dem Herrn Joachim Lambi gesehen. Von Kessler ist. Kessler ist gefällt mir sehr, sehr gut. Also ein sehr, sehr schönes Format, so wie du schon gesagt hast, zum Teil sehr, sehr persönliche Geschichten, die da irgendwie ans Licht kommen, beziehungsweise ein ganz anderer Blickwinkel, wie du da so ein Celebrity kennenlernst. Habe ich so vergleichsweise noch nie erfahren dürfen, weißt du, so dieses aus einem anderen oder aus einem ganz bestimmten Blickwinkel, beziehungsweise die Person, so das Gefühl zu haben, die Person so weitestgehend privat kennenzulernen. Also echt schön. Man muss halt auch dazu sagen, der Kessler macht es echt gut. Also sehr schön aufgezogen an sich, so sehr schön produziert, ne? Also diese Aufteilung in die bestimmten Abschnitte, wie er das dann immer macht, so am Anfang, ne, dieses erste Treffen vor einem Spiegel und so dieses peu à peu einstudieren und interviewen der Freunde, Familie, was auch immer. Und dann auch wirklich letztendlich dieses sagenumwobene Interview dann am Schluss, wo dann der Interviewende sozusagen auch noch selbst die Fragen formuliert. Das finde ich noch ganz wichtig bei. Weißt du, ist jetzt nicht irgendwie so ein Standard Fragenkatalog, der dann irgendwie von jedem Interviewer abgearbeitet wird, so dem, wo du schon irgendwie 70% der Antworten kennst, sondern wirklich die Person selbst denkt sich die Fragen aus, zum Teil ganz, ganz schön. Kesslers Expedition, da sind wir noch nicht, oder?
Noch nicht. Also,
Also Kessler ist ganz, ganz schönes Ding, bis auf eben die eine Folge mit dem Herrn Lambi habe ich, glaube ich, alle gesehen.
Ja.
Und absolut weiter zu empfehlen.
Ja, das finde ich auch das Interessante bei den Promis, die Fragen stellen. Da merkt man ja auch so ein bisschen an den Fragen, die sie stellen und wie sie sich stellen, was sie so gerade so ganz noch ein bisschen umtreibt.
Ja, also, ja, genau.
Von daher ist das nochmal so ein doppelter Blick in die Seele quasi.
Die würdest du so halt auch irgendwie von keinem anderen gestellt hören, so diese Frage, weißt du? Deswegen finde ich das schon eine sehr gute Idee. Ja. Eine Frage zu dem Format, ist es eine Eigenentwicklung oder gab es da schon mal was Ähnliches irgendwo im Ausland oder Ahnung. Weißt du das?
Keine Ahnung.
Weil falls das irgendwie ein selbstentwickeltes Format ist, dann Hut ab, also echt klasse.
Ja, und die zweite Serie, die ich von Kessler gesehen habe, ist Kesslers Expedition. Davon habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, also ein paar Episoden halt. Aber das hat mir schon sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Ja. Ich hab angefangen bei den Folgen, wo er mit dem Tuk-Tuk an der deutschen Grenze, an der innerdeutschen Grenze entlang fährt.
Okay.
Und da hat er ein paar sehr, wie ich finde, schöne Begegnungen und ja.
Ich habe die erste Staffel geguckt. Das ist auch schon gefühlt wieder ewig her. Da ist er ja, die Spree immer von, ja, quasi vom, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg bis nach Berlin runtergefahren. Und was gab's denn noch alles inzwischen? Ja, das mit diesem Tuk-Tuk, das Teil.
Mit dem Esel gab's auch noch, ne?
Esel gab's schon oder kommt noch. Sehe auch gerade nicht durch.
Staffel 2 war das mit dem Esel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Direkt nach der Spree-Geschichte.
Dann das Letzte, was ich auch sehr beeindruckend fand, mit dem Postrad über die Alpen, die auch wahrscheinlich eine von den für ihn körperlich anstrengendsten Expeditionen war, weil wir zum alten Fahrrad mal über die Alpen fahren, sicherlich auch mal nicht so schön wie mit einem Mountainbike oder so. Dann mit einem, ich glaube, einem Rasenmäher, hast du, glaube ich, auch schon mal gefahren.
Stimmt, ja. Ein Rasenmäher. Mit einem Klapprad auch, jetzt wo du gerade Postrad sagst, da gab es auch irgendwie was mit einem Klapprad. Von Kopenhagen nach Berlin.
Ich guck gerade mal. Dann gab es irgendwie so ein Teil, wo er irgendwie so etappenweise auch mal mit dem Zug gefahren ist, glaube ich.
Stimmt.
Also, ich zähle mal gerade auf Staffel 1 auf der Spree nach Berlin. Staffel 2 mit dem Esel an die Ostsee. Staffel 3 mit dem Floß auf der Havel.
Das war auch cool, ja.
Staffel 4, soweit die Huskies laufen. Staffel 5 mit dem Klapprad von Kopenhagen nach Berlin. Staffel 6, Rasenmäher mit dem Rasenmäher auf dem Brocken. 7 unterwegs auf der Schiene, das war das am Zug. 8 mit dem Roller an der Donau. Was war denn das für ein Roller? Steht das hier irgendwo? Staffel 9 mit 4 Hufen an der Neiße, 10 auf 3 Rädern von Bayern an die Ostsee. Genau, das war das mit dem Tuk-Tuk, wo er die von der ehemaligen Grenze lang gefahren ist, mit Mops ans Meer. Und Staffel 12 mit dem Postrad über die Alpen. Und genau, mit der Droschke nach Neuschwanstein und mit Schwein am Rhein. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht geguckt. So, dann kommt noch.
Die letzte gab sie mit dem Schwein am Rhein schon oder kommt die erst noch?
Die, weißt du das? Kommt erst noch? Genau, die werden im Juli ausgestrahlt.
Ah, okay.
Genau, 22. und 29. Juli. Und die 13. Staffel gab's letztes Jahr im Dezember. Genau.
Ja.
Das hat auch vom Output her ordentlich angezogen. Und was sie halt jetzt auch gemacht haben, dass sie das gestrafft haben, dass ab Staffel 11
waren es nicht mehr so viele Folgen, kann das sein?
Ja, genau, haben sie das in jeweils längere Folgen verpackt. Nicht mehr so. Vorher war das irgendwie so 45 Minuten, da war es immer so, oh, schon wieder zu Ende.
Ja, ja, genau.
Und gerade auch bei dem Ding mit dem Postrad fand ich das sehr schön, da gingen die etwas länger.
Mhm. Oh. Cool. Auch immer wieder schön zu sehen, diese, ja, die verschiedenen Begegnungen, ne, auf dem ganzen Weg dahin, hat auch eine ganz andere,
ja,
eine ganz andere, weiß nicht, eine ganz andere Blickwinkel, mit dem man dann das Ganze irgendwie betrachten kann, weißt du, so ungefiltert, relativ nah dran, also sehr schön.
Ja, das ist sehr schön gemacht und zieht auch sehr gut Quote beim RBB.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also sehr gut im Sinne davon, dass sie irgendwie zufrieden sind oder
unverhältnismäßig viel. Soll ich gerade mal gucken? Steht hier gerade nicht. Ja, was er ja vorher macht. Oh, hallo?
Ja.
War wieder hier so ein Schluck auf.
Kurz, ja.
Die Berliner Nachttaxe hat er auch mal gemacht, 2006 bis 2009.
Stimmt.
So, Quoten. Da. So, so wie nichts Aktuelles. Es läuft auch irgendwie regelmäßig in der Wiederholung. Ja, heute war auch wieder so ein Marathon, wo sie mehrere Folgen gezeigt haben.
Mhm. Baby.
Oh. Alles in allem ein sehr schönes Format, wa?
Ja.
Ja.
Sehr, 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 sehr schön. Und dann kommen wir jetzt noch zu einer Serie, die der Patrick uns mitgebracht hat, und zwar Silicon Valley dazu.
Richtig, die dritte Staffel ist irgendwie seit 21. April irgendwie, glaube ich, angelaufen, oder am 24. April, genau, ist komplett an mir vorbeigelaufen. Ich hatte mich zwar quasi ab dem Zeitpunkt der letzten Folge der zweiten Staffel quasi so auf die dritte Staffel gefreut, weil ich fand die Serie echt lustig, sehr, sehr schön gemacht. Aber so dadurch, dass das irgendwie in den letzten Monaten noch sehr viel anderer Output da war und ich irgendwie beschäftigt war mit anderen Dingen, hatte ich das komplett aus den Augen verloren. Und eben dann vor ein paar Tagen ist mir das dann wieder irgendwie auf Twitter untergekommen. Silicon Valley, eine sehr, sehr schöne Serie, unter anderem mit hier TJ Miller, der da eine sehr, sehr schöne Rolle hat, aber auch der restliche Cast sehr, sehr gut zusammengestellt. Es geht halt, wie es der Name schon vermuten lässt, um so ein neu gegründetes Startup im Silicon Valley und die damit verbundenen Probleme, Schwierigkeiten und lustigen Ereignisse. Das Startup nennt sich Pied Piper. Sehr zu empfehlen, sehr lustig gemacht. Die üblichen im Silicon Valley befindlichen Charaktere werden da sehr schön so stereotypmäßig dargestellt und wie gesagt sehr schön geschrieben. Jedem zu empfehlen und eben ja Staffel 3. Ich bin gerade am Anfang, kann daher noch nicht oder noch keine Aussage zu den ersten 3 Folgen sind es, glaube ich, oder 4 geben, aber hoffen wir mal, dass es so weitergeht, wie es Staffel 2 aufgehört hat. Habt ihr Silicon Valley schon gesehen oder seid ihr da mittendrin?
Nee, noch nicht.
Okay. Nee.
Gesehen.
Ich habe jetzt auch noch nichts davon gesehen.
Okay.
Wo gibt es das überhaupt?
Also ist auf HBO erschienen. Ja, ist ein HBO Ding.
Gucken wir mal, ob das hier schon...
Da muss man ein bisschen... Bisschen gucken.
Läuft bei uns noch nicht so wirklich, ne? Nee,
ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, vor allem die Rolle von TJ Miller. Ich mag den Typen generell so. Auch sein Stand-up ist eigentlich ganz lustig. Und dann hat es da irgendwie noch die passende Rolle. Das ist schon gut. Auch mit diesem, ich hoffe, den Namen richtig auszusprechen, Kumail Nanjiani. Das ist irgend so ein pakistani-amerikanischer Stand-up-Comedian, ist auch dabei. Also alles in allem echt gelungen.
Auf Amazon und iTunes gibt's Staffel 1 und 2, jeweils Deutsch und OV, aber leider alles nur zum Kaufen, also nichts zum Streamen. Also iTunes ja sowieso nicht, aber Amazon auch nur zum Kaufen. MaxDome auch, das selber auch nur Kauf. Ja, Staffel 1 und 2 und ja gut, Sky, alle drei Staffeln in der Flatrate. Ah, okay. Ja, gut.
Also wenn man Sky hat, kommt man da ran.
Genau.
Gut, dann kommen wir zum letzten großen Block, würde ich sagen. Zu der Trailer-Show, die wir ja immer wieder gerne machen. Und zu dem ersten Trailer, der da auf der Liste steht, wolltest du ja eigentlich einen Audiobeitrag schicken, Max Snyder.
Genau. Aber dann hat sich ja der Christopher in den Urlaub verabschiedet. Und ja, jetzt bin ich die ganze Folge als Gast da.
Ja.
So, jetzt muss ich kurz nochmal hier bei mir. Genau, also ich wäre soweit.
Ja, wenn ihr den Trailer bereit habt, dann würde ich sagen 3, 2, 1, los. Das ist so krass, das Bild.
Boah. Wahnsinn.
Ja, ein sehr schöner Trailer. Patrick, aus deinen Reaktionen entnehme ich, dass du den noch nicht gesehen hast.
Doch, gesehen und immer wieder an der gleichen Stelle, als so dieser Alarm losgeht. Setzt die hier die Gänsehaut ein.
Ja, ist mega gut gemacht.
Sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und auch hier, sobald die 8080s zu sehen sind, also find ihn sehr gelungen.
Ja, also bei mir, ich muss ein bisschen sagen, bei mir musste der Trailer erst ein bisschen, der musste bei mir erst ein bisschen ranwachsen.
Ist noch ein bisschen rein.
Also beim ersten Schauen hatte ich so Momente zwischendrin, wo ich gedacht habe, so nett, okay, aber das haut mich jetzt nicht so vom Hocker wie hier Episode 7 der Trailer.
Doch, das erste Mal gucken, fand ich den Trailer sogar besser als die Trailer oder Teaser zu oder den Trailer zu Star Wars 7 jetzt, weil das schon auf Kürze gezeigt hat, was da jetzt kommt, nämlich ein ja, scheinbar düsterer Kriegsfilm mit Star Wars Setting.
Ja. Also, ja, also wie gesagt, nachdem ich es jetzt mehrere Male gesehen habe, gefällt mir auch von Mal zu Mal besser, aber irgendwie, ja, musste ich mich doch wahrscheinlich erstmal an den anderen Ton anfreunden.
Das kann sein, ne?
Ja, und also hier Radio Tatooine, die haben sich ja schon ausführlich über den Trailer unterhalten und auch schon gerätselt, wer der Herr im weißen Gewand ist, also Ben Mendelsohn, das ist der Schauspieler, das wissen wir schon soweit, aber überhaupt nicht, welche Rolle er da spielt. Dann haben sie gesprochen über, wird Darth Vader zu sehen, also ich hoffe sehr, dass Darth Vader zu sehen sein wird, das wäre eine große Enttäuschung, wenn der nicht auftaucht.
Eigentlich muss so der eine, rein, der gehört eigentlich rein, wenn es um den
Destiny geht. Ja, er ist ja direkt im Anschluss in Episode 4 mit der Verfolgung von Prinzessin Leia Organa beschäftigt und ist ja damit involviert. Wenn es irgendwie eine Szene, also wenn es was Längeres ist dann, und das gut ist, bin ich erstaunt. Aber was ich so erwarte, dass irgendwie so ein, naja, so die letzten 10 Minuten irgendwie, dass er da drin vorkommt. Dann den Imperator, ich glaube, den werden wir nicht sehen, eher Tarkin. Ja,
Grand Moff Tarkin wird wohl auftauchen.
Dann, was ich noch sehr beeindruckend fand, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht so, Mon Mothma mit CGI nachgebildet und dann, irgendwie, das so für den, also das wären dann doch ein paar Mal Szenen und das ist dann doch schon aufwendig. Und dann habe ich aber gesehen so, das ist eine echte Schauspielerin, die da zu sehen ist, die der Mon Mothma-Darstellerin von damals extrem ähnlich sieht, also wirklich frappierend ähnlich sieht, als wenn man die irgendwie damals eingefroren in Carbon. und die hat auch schon in Episode 3 mitgespielt. Da ist sie aber nur in den Cutscenes zu sehen. Auch schon als Mon Mothma. Ja, das fand ich beeindruckend. Und ja, auch schon haben sie gesprochen über was wird mit den Figuren geschehen. Sehen wir die irgendwie nochmal wieder, dadurch, dass es ja auch so ein einzelner Film jetzt ist, kann es durchaus passieren, dass da die eine oder andere Hauptfigur stirbt. Und ja, ich bin gespannt und ich glaube, hoffe, dass die Macher den Film so ein bisschen sehen, so, ja, das ist schon ein Star Wars Film, aber nicht direkt so zur Star Wars Reihe dazugehörig und dementsprechend machen wir auch ein paar Sachen, die wir in einem Star Wars Film sonst nicht machen würden.
Eine Chance auf was Neues, ne? Ein bisschen frischen
Wind. Genau. Ja. Und eben, da es ja vor Episode 4 spielt, ist es auch nochmal das alte Flair extrem gut rübergebracht in dem, was wir bisher in Bildern gesehen haben.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich bin auch schon sehr gespannt drauf, wie der so wird und freue mich auch schon auf die entsprechende Kongress, Vorkongress, Kinobesuch und auf Kongressbesprechung von dem Film. Ja, der nächste Trailer, den ich habe, der sollte eigentlich erst später kommen. Den habe ich bloß in der falschen Reihenfolge reingepastet, aber eigentlich passt er ganz gut in den aktuellen Kontext rein, weil da nämlich Mark Hamill wieder eine Rolle spricht. Das ist der Trailer zu der Comic-Verfilmung, Zeichentrick-Verfilmung von The Killing Joke.
Okay.
Habt ihr den mal gelesen? The Killing Joke?
Nee, aber ich habe jetzt mitbekommen, dass es da irgendwie was von gab, ja.
Okay, habt ihr das offen?
Ja, ich bin hier soweit.
Ja, dann 3, 2, 1, Start. Ach so, ja, genau. Wir müssen noch mal kurz pausieren. Ich habe den falschen Trailer jetzt geöffnet.
Okay.
Ach so, das Slack zeigt die URL oben drüber an und nicht unten drunter. Das ist ja komisch. Okay. Bei mir kommt jetzt erstmal Reklame. Den muss ich kurz hier zu Ende gehen lassen und ja, zählen wir nochmal kurz ein. Ja. Also 3, 2, 1, Start. Das sind ziemlich viele Panels direkt 1:1 abgezeichnet. Mhm. Und auch die Dialoge. Ja, Batman The Killing Joke ist quasi, das ist quasi von den Comics her gesehen die ikonische Geschichte über den Joker. Das ist die Charakterstudie des Jokers quasi.
Und vom Zeichenstil her, von der ja, Zeichentrickserie aus den 90ern, ne?
Ja, das zum einen und zum anderen, das, wie gesagt, die übrigens fast 1:1 Panels aus dem Comic übernommen. Also, okay. Da sind mir jetzt schon einige Sachen aufgefallen und auch der Dialog am Anfang spielt sich auch so ab. Deswegen denke ich mal, dass sie da sehr original am Comic dranbleiben werden.
Ich fand das Intro von der Zeichentrickserie damals grandios. Mhm. Und das eins der besten Batmobils.
Okay. Mhm. Und was wir hier halt wieder haben, ist Mark Hamill, der den Joker widerspricht. Ja. Genau. Ja, und irgendwas wollte ich noch. Ah ja, genau.
Das war ja auch zu Gast in, The Flash, als, Trickster.
Ach so. Mhm. Ja. Ach so, ja, genau. Was ich noch auch sagen wollte,
älteren Rolle.
Das ist hier, Erzählung nach, ist das Comic von The Killing Joke, das, was Nolan hier, wie hieß er, der den Joker gespielt hat in den Nolan Batmans?
Heath Ledger? Ja,
Heath Ledger hat er den Comic da zu lesen gegeben und gesagt, hier, ja, so. Das ist so die Richtung, in die der Joker gehen soll. Also der The Dark Knight Joker ist da schon sehr stark angelehnt an die Figur von der Düsterkeit und alles. Mhm. Also auf den Film bin ich wirklich sehr gespannt. Und wenn der wirklich auf Blu-ray rauskommt, den werde ich mir wirklich auch besorgen. Das ist kein großer Kinofilm, aber ja. Ist halt trotzdem interessant.
Ab wann gibt es den, beziehungsweise wann kommt er raus? Wann ist er zu sehen?
Wann kommt denn der raus? Steht 2016 auf alle Fälle, dieses Jahr noch.
Okay. Ja. Okay, cool.
So, dann kommen wir als nächstes zum Trailer von Benedict Cumberbatch vom zweiten Marvel-Film dieses Jahr. Der da heißt Doctor Strange. Seid ihr bereit?
Jawohl.
Jo. 3, 2, 1, los. Wow. Hui, also nach dem Trailer, da bin ich wirklich sehr drauf gespannt. Was denkt ihr so?
Macht Bock.
Ja, mich lässt ja noch irgendwie so ratlos zurück, weil ich immer noch nicht weiß, worum geht's jetzt eigentlich.
Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Also es deutet sich ja an, dass es irgendwie mehrere Realitäten gibt. Also, oder mehrere Doctor Strange ist wahrscheinlich, wo er so ein bisschen dann zwischen hin und her springen kann. Ich habe mich auch ein bisschen, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, so ein bisschen an Sense8 erinnert gefühlt. Von dem Aufbau, wo es ja mehrere Personen sind, die hier so sich miteinander verbinden können und der eine auch in den anderen gehen kann und so. Und ja, ich denke mal, das wird ein sehr untypischer Marvel-Film.
Ja, ich bin gespannt. Spannend, wie sie diese ganze Geschichte umsetzen, weil das ist maß ja schon so ein bisschen spooky und dunkel, ja, an, weißt du, so
ja,
was ja, glaube ich, auch dieser Doctor Strange in, ist, ne, so dieses diese ins Dunkle abdriftende magische Geschichte da. Bin sehr gespannt. Ich muss gestehen, Doctor Strange an sich, die Figur kenne ich nicht so gut. Ich weiß nur eben so grob Bescheid, so ein relativ mystisch anmaßende magische Geschichte, aber auch hier kampftechnisch, Martial Arts technisch ausgebildet und so weiter und so fort. Also, und jetzt nach dem Trailer verspricht das schon irgendwie ein bisschen spannend zu werden. Also ich hab da schon Bock drauf.
Ja, also von Comics her bin ich ja auch nicht so sehr belesen. Ich hab mal The Killing Joke, dann noch einen anderen Batman-Comic, also so Einzel-Stories, so Graphic Novels halt gelesen. Dann die Miller-Story zu Daredevil habe ich gelesen, aber sonst halt wirklich nichts. Und der Einzige, der da ein bisschen mehr Ahnung hat, ist halt heute nicht da, der Christopher. Der da wahrscheinlich noch einiges dazu erzählen könnte.
Stimmt, ja.
Ja. Tja, mal schauen.
Ich hoffe ja auch wirklich, dass der Christopher dazu vielleicht noch eine Origin-Story aufnimmt mit dem Marco. Das war ja mal sein hier, wir erzählen die Origin-Story von verschiedenen Superhelden und ja, und verschiedene Storylines und Bösewichte durch. Format. Es ist aber leider etwas eingeschlafen. Das finde ich sehr schade.
Okay. Habt ihr denn die Aufregung um diese eine Figur, die gespielt wird von Tilda Swinton, diese The Ancient One, wo quasi dann den Doctor Strange ausbildet, in Anführungsstrichen. Habt ihr da dieses Theater drumherum mitgekriegt?
Nee, was ist da los?
Und anscheinend wäre es laut Comic, ist es ein Tibetianer oder eine Tibetianerin, das weiß ich jetzt nicht, ursprünglich. Und Hollywood hätte das angepasst, um, warum auch immer, irgendwie, ich glaube, China nicht gegen sich aufzubringen, irgendwie sowas, weißt du? Und aufgrund dessen haben sie da diese Rolle eben leicht angepasst. Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf.
Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir die anderen drei Trailer auch noch machen?
Was haben wir denn da?
Also ich habe jetzt einen Trailer, der hat mich ziemlich verwirrt zurückgelassen. Den will ich auf alle Fälle noch mit euch gucken. Und vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen mehr. Ja, vielleicht können wir da in der Analyse noch mehr rausholen. Und zwar Swiss Army Man mit. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Harry Potter. Ja, mit Daniel Radcliffe. Seid ihr bereit?
Okay. Ja.
3, 2, 1, Start. Der da hängt, der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an einen von den Hobbits, aber ich habe schon nachgeguckt, das ist keiner von denen.
Okay.
Okay. Die scheinen beide irgendwie auf der Insel gestrandet zu sein oder keine Ahnung.
Oh.
Oh.
Ja, davon bin ich, von dem Trailer an sich bin ich begeistert, auch wenn er mich ein bisschen verwirrt, von wegen, worum es in dem Film gehen soll.
Für mich, so ad hoc, kommt mir in den Sinn irgendwie eine weitergesponnene Geschichte mit Wilson. Also hier, Wilson 2.0.
Ja, genau. Also so ein bisschen so, ja, Castaway gemacht, so.
Weiter gesponnen.
Und Daniel Radcliffe irgendwie so ein, ja, gestrandeter ist, der, ja, irgendwie einen Unfall, also so ein bisschen Dachschaden mitgenommen hat, als irgendwie sein Schiff, was auch immer, untergegangen ist oder Flugzeug abgestürzt ist, keine Ahnung.
Das.
Ja, sah aber jetzt an sich interessant aus. Sah
interessant aus. Mich würde interessieren, ob er den wirklich jetzt, der angeschwemmte Radcliffe, ob er tot ist und das hier so fantasiemäßig
Ach so, und dann Auflösung so, der ist schon die ganze Zeit tot und der hat sich das alles eingebildet. Ach, das finde ich doof, dass das mag. Also ich habe schon das Ende von Dingsbums hier Nein, den Film, wo Leonardo DiCaprio da auf dieser Gefängnisinsel war.
Das habe ich
Shutter übrigens Island.
Sehr gut gefunden, das Ende.
Shutter Island, da fand ich den Schluss so
enttäuschend. Oh,
ja. Ja, das war auch, es war auch so offen und nicht, mir nicht eindeutig genug. Und das fand ich, das hat mich irgendwie genervt. Das fand ich so, ja. Kann man jetzt beides irgendwie sehen?
Bin gespannt.
Ja, hätte ich gern ein eindeutig.
Wenn der für mich in den Monat reinfällt, wo noch kein anderer Film mehr unter den Nägeln brennt, da ins Kino zu gehen, werde ich da auf alle Fälle hingehen.
Ja, sieht auf jeden Fall nach einem Film aus, den man sich mal antun kann. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, also von daher super, dass wir den jetzt hier ein bisschen.
Ja, nee, der ist irgendwann mal aus meiner hier Twitter-Timeline an mir vorbeigeflogen und habe gedacht, okay, das werden wir dann doch mal besprochen haben. Ja, und dann habe ich jetzt noch zwei was Kleineres, Lustigeres noch. Fangen wir mal mit dem Lego-Batman an. Da hatten wir jetzt schon eine Batman-Adaption als Comic-Verfilmung und jetzt haben wir nochmal eine Batman-Adaption als Lego-Variante. Ich habe jetzt den zweiten Trailer genommen, weil den ersten hatten wir bestimmt schon alle oft genug gesehen mittlerweile.
Ja.
Okay, also bereit? 3, 2, 1, los. Wayne Manor. Yeah. Immer noch ein besserer Batman-Film als Batman wie Superman.
Ja, da habe ich auch überlegt, ob ich den noch gucke, einfach um ihn auch schon mal gesehen zu haben, aber.
Batman wie Superman habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich ignoriert.
Ja, aber ja, also für mich so als Lego- und Batman-Fan, ja.
Ich habe auch letztens erst den ersten Lego-Film gesehen, als der auf Netflix plötzlich aufgeschlagen ist.
Ach, ist auf Netflix, ja?
Ah, stimmt.
Ich hab bislang noch keinen dieser Lego-Filme gesehen, muss ich sagen. Aber dieser Trailer hier sagt mir jetzt, kann man sich ruhig mal geben, ne?
Ja, was ich vor allen Dingen lustig finde, dass er, auch wenn er in seiner Villa ist, zwar den normalen hier Bartemantel-Anzug von Bruce Wayne dann anhat, aber immer noch seine Batman-Maske auf hat. Dass er dann nicht als Bruce Wayne auftritt.
Schon nicht schlecht. Yeah. Auch Will Arnett ist das, oder? Gesprochen. Will Arnett, oder? Klingt ja nur so ähnlich.
Ja.
Ne? Ja, sieht nicht schlecht aus.
Ich lese gerade was, weil ich eigentlich gerade Netflix öffnen wollte. Und zwar auf Heise. Mhm. EU schafft Geoblocking ab. Allerdings irgendwie mit einem Häkchen.
Netflix schafft Geoblocking ab.
Na eher, die Mitgliedstaaten der EU haben sich darauf geeinigt, das sogenannte Geoblocking bei Streaming-Services innerhalb der EU abzuschaffen.
Ein bisschen.
Damit könnten Nutzer von länderspezifischen Diensten ihre Abonnenten sehen und Filme auch in anderen Ländern der EU schauen. Das wäre schon mal ganz schön. Das
wäre ein richtiger Schritt.
Zumindest schon mal so britische Geschichten.
Temporärer Zugriff auf Streaming aus. Ja. Soll am 26. Mai der Kommission vorgelegt werden. Okay.
Einen hätte ich noch. Da sage ich jetzt gar nichts dazu.
Oh.
Den können wir einfach so starten.
Okay.
Wenn ihr bereit seid.
Moment.
Bereit.
Ja.
Okay, dann 3, 2, 1, Start.
Gerade einen TIE Fighter zu hören.
Ja.
Aber das eine Vieh klang da gerade wie ein TIE Fighter, also jetzt wissen wir, woher die Geräusche kommen.
Ja, das ist ein Zombie-Tier-Film trifft auf einen Ding-Setting.
Das ist so ein bisschen
trashig auf alle Fälle. Das Setting mit so dem Park erinnert so ein bisschen an Jurassic Park von von wegen.
Ja. Und spricht mal eine Thematik an, die alle anderen Zombie-Filme, Serien bisher übergangen haben, weil sie wahrscheinlich gesagt haben, ja, das wäre dann noch zu kompliziert, Tiere, wenn jetzt die Tiere irgendwie zu
riesig sind. Ja, eigentlich nur die Tiere.
Weil das...
Ja, ja.
Genau, und das, jetzt hier nur die Tiere... Weil so in den ganzen anderen, so hier, so Walking Dead und wie sie alle heißen, da sind ja Tiere irgendwie eher selten davon befallen.
Ich dachte ja zunächst mal irgendwie, als wir das jetzt hier aufgemacht hatten, dachte ich, oh nee, nicht schon wieder so ein Zombie-Ding. Ne? Weil in letzter Zeit ist es ja doch irgendwie ziemlich inflationär ausgeschlachtet worden. Also meiner Meinung nach zumindest, die ganze Zombie-Schiene.
So ein bisschen die neuen Vampire.
Ja, richtig. Richtig. Yeah. Aber das denn jetzt hier so quasi auf Jurassic Park World in Zombie Edition zu machen, das ist schon hat was. Weiß nicht.
Und es ist zwar auch trashig, aber irgendwie ein anderes Niveau trashig als zum Beispiel diese Sharknado-Filme. Wie es aussieht.
Ja. So, ich guck mal gerade eben noch, was denn demnächst eigentlich so ins Kino kommt hier die Lande.
Okay. Kinostarts.
Kinostarts und dann quasi so, ob irgendwas dabei ist. Also Angry Birds kommt als nächstes.
Nö.
Da, ja, weiß ich nicht. Also wenig, weil ich mich auf jeden Fall angucken werde, ist X-Men.
Wann kommt denn der ins Kino?
27. Mai, beziehungsweise bei uns früher, glaube ich schon. Ich glaube, nächste Woche, ne?
Um die Zeit 27. Mai kommt auf alle Fälle auch dann der Warcraft-Film.
Da werde ich, glaube ich, passen müssen. Ja.
Nochmal Alice im Wunderland Film mit Johnny Depp, Anne Hathaway und Helena Bonham Carter. Hm, ja. Habe ich den ersten auch noch nicht gesehen. Dann
Assassin's Creed, war da nicht auch noch irgendwas? Glaub, oder dauert das noch?
Weiß ich nicht. Ach genau, der zweite neue Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ach, die gehen auch noch weiter.
Mhm. Muss gerade nochmal noch mal hier irgendwie auf Deutsch umstellen, weil das sind hier. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt deutsche Starts sind.
Wie sieht's aus mit Suicide Squad?
Der kommt im, glaube ich, so. Sommer oder Herbst. Ja, Independence Day. Stimmt. Den, egal wie schlecht der wird, den gucke ich mir im Kino
an. Schaut man sich an, ne? Das gehört irgendwie dazu.
Genau, der Optik wegen. Ja. Da habe ich auch im Kino jetzt einen Trailer gesehen, den ich noch nicht gesehen hatte, wo sie nochmal ein bisschen was anderes gezeigt haben. Den fand ich ganz nett. Auch der andere X-Men-Trailer, wo sie dann ganz kurz noch zum Schluss gezeigt haben, dass Wolverine dabei ist.
Was für eine Überraschung.
Surprise.
Ja. Findet Dory.
Stimmt, findet Dory.
Bin mal gespannt. Ghostbusters gab es doch auch noch, oder?
Und genau, Ghostbusters kommt auch. Und nächstes Jahr kommt übrigens ein neuer XXX-Film. Wieder mit Vin Diesel.
Vin Diesel gedreht. Ist. Ach so, ja, Vin Diesel, okay. Der okay XXX. Ich fand ja diesen Ice Cube so unglaubwürdig.
Ja.
Ich fand den nicht schlecht, aber.
Er war mir zum Teil zu dick für die Moves, die der gemacht hat.
Ja.
Ja, ja, alles muss man auch nur Tarnung und so, ne?
Genau.
Ja.
Tja. Ah, dieser Pets kommt im Juli. Das war dieser Trailer, wo man sieht, wo sie quasi zeigen, so was machen die Haustiere, wenn Herrchen und Frauchen
die Animationsgeschichte, ne? Na, da bin ich auch gespannt drauf.
Ja, der war mega lustig. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Wer hat die gemacht?
Ich guck Universal?
Oh ja, ist ja auch egal.
Ja.
Sehe ich gerade gar nicht. Was? Universal?
Ich denke mal, bevor das hier ausfranst am Ende, können wir auch zum Ende kommen.
Ja.
Mit noch ein paar administrativen Ansagen, die jetzt zu machen sind. Und zwar zum einen planst du ja da wieder was mit Snyder.
Ja.
Und da kannst du durchaus jetzt nochmal Werbung dafür machen.
Hab wieder was vor. Und zwar Dave's Podcast. Habe ich diesmal vorgezogen in den Sommer. Und zwar am 25.06. Ein Tag nach der Grimme Online Award-Verleihung. Das heißt, mit Glück kann ich dann euch dann gleich einen Grimme Online Preisträger zu Gast. Und ja, da geht's dann wieder früh los, diesmal nicht ganz 24 Stunden, wird die Planung so bis 1 oder 2 Uhr machen und entweder ist dann Ende oder es geht weiter. Und da habe ich schon mit dem Johannes gesprochen von Puerto Partida, ob er Lust und Zeit hätte, und hat schon mal prinzipiell ja gesagt. Der Branko Tanak von Podstock wird auch mal dabei sein. Und jetzt muss ich mal eben noch gucken, was habe ich denn noch? Genau, die Frau, Freundin vom Chris Marquardt, vom
Happy Shooting
Podcast, die, genau, die Monika, die habe ich auch schon angefragt. Und dann im September, am 10. September, ganz knapp den 11. verpasst, steht an die 100. Folge Nerd-Emission. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da könnte man ja auch irgendwie so ein Event machen. Da wird es dann quasi so, ja, eher in die Nacht reingehen. Und dann habe ich vor, inwiefern ich das dann umsetzen kann, weiß ich noch nicht. Wir haben nämlich auch lässt auf dem Kongress, ein ja, Day of the Congress zu machen. Und habe überlegt, dass man vielleicht mal einen Tag Kongress in Podcast-Form festhalten, / dokumentieren könnte. Ja, ansonsten, wie gesagt, erstmal Day of the Podcast am 25.06.
Ja, da müssen wir mal noch überlegen, was wir dann so machen.
Genau, findet wieder in Berlin im Pangea-Haus statt. Also man kann auch zum Zuschauen oder mitmachen, vorbeikommen. Abends gibt es dann wieder ja so ein bisschen Podcaster-Meetup und wieder die Quizshow, ja. Gala Be Need In. aufgrund der hohen Nachfrage
dieser Nachfrage vereinzelter Personen.
Genau. Und mindestens oder ja doch die zwei Teilnehmer sind auch definitiv wieder anwesend. Der Florian wird vielleicht dann per Internet zugeschalten. Ich weiß nicht, ob dazu oder zu irgendwas anderem. Mal schauen. Und ja, das dazu, dayofthepodcast.de. Ich hoffe, ich schaffe es dann auch, den alten noch zu releasen. Ich hänge da so ein bisschen im Schnitt und in den Shownotes. Da werde ich mich auch diesmal drauf vorbereiten und das hoffentlich während der Sendung auf die Reihe kriegen. Und da werde ich dann auch mal so quasi testen, so Superlux HMC 660 gegen DT297, weil zwei Headsets habe ich jetzt schon, meins und das von Sting. Und dann werde ich mir leihen von Kiez FM, da wo das wieder stattfindet, Zoom H6 und die zwei DT297. Und ja, das ist das.
Ja, dann habe ich noch ein paar Codepass-interne Sachen anzukündigen. Das eine betrifft den Fernsehabend, weil da habe ich mal so ein bisschen auf die Statistiken geguckt von den letzten Fernsehabenden, die jetzt schon auf dem eigenen Blog laufen, und habe gesehen, dass die an die Hörerzahlen der anderen Fernsehabende nicht rankommen. Deswegen wollte ich hier nochmal die Erinnerung geben, dass es die Fernsehabende weiterhin gibt, nur halt nicht mehr hier auf dem richtigen Blog von den Kulturpessimisten und auch nicht mehr in dem Feed, sondern das hat jetzt ein eigenes Blog und ein eigenes Feed. Ich tue das Blog nochmal in den Shownotes verlinken, das neue Blog von dem Fernsehabend, und ja, vielleicht auch nochmal den Feed. Das ist, weil da gab es jetzt auch schon wieder mittlerweile zwei neue Folgen. Das eine war zum hier, Ich bin ein Star, holt mich hier raus Finale. Und jetzt gestern haben wir aufgezeichnet mit auch dem Beck Snyder zum Beispiel und ganz vielen anderen tollen Gästen, hatten wir das ESC 2016 begleitet. Das kommt dann auch die Tage noch in den Feed rein.
Und Schlag den Raab.
Nee, Schlag den Star haben wir nicht gemacht. Helfen. Weil da hatte ich keine Zeit und der Christopher hatte auch keine Zeit.
Habe ich da nicht mit irgendwem...
Also mit mir nicht.
Auch wieder?
Nö,
oder
glaub ich nicht.
Ist gar nicht. Ach doch, stimmt, ja, wir haben das ja nicht gemacht, genau. Nee, doch nur geguckt, dann habe ich das begleitende Twitter schon wieder so vermischt. Ich habe nur neulich festgestellt, dass irgendwie vor ein oder zwei Wochen war schon wieder ein Überschlag den Star, ne?
Johannes Strate gegen Arne Friedrich. Oh, Friedrichs? Weiß ich gar nicht. Mhm.
Ja, nee, also ich hatte halt den Tag ein privates vor und dann bin ich erst später dazugekommen. Bei dem ersten Schichtdienst da.
Genau.
Und dann gibt es noch eine Ansage zu machen, die die Filmklassiker betrifft. Die sind jetzt erst einmal ausgesetzt, quasi bis Christopher wieder da ist. Weil er hatte gesagt, ja, zu dem Film würde ich mich schon auch mit ins Benehmen setzen. Zu dem Krull oder was du da vorgeschlagen hast.
Krull.
Ja. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt, was das wird.
Ihr kennt den noch nicht, nee. Oder? Okay, cool. Ich schon. Ja. Das hätte ich ja nicht vorgeschlagen. Ist ein bisschen älter wie heißt der denn?
Liam Neeson?
Ja, auch, genau. Mhm. Wobei ich den da drin schon wieder suchen müsste.
Ken Marshall?
Ken Marshall, genau. Und wer hat noch mitgespielt? Irgendein bekanntes Gesicht war auch dabei, wo man denkt so, oh. Ja. Bisschen älter, ist von 83 und ja, ist auch so ein Fantasy-Geschichte.
Hm. Sehr gespannt.
Ja, okay. Und dann, ja, das war's eigentlich schon fast. Dann wieder mal danke an alle, die uns unterstützen. Auf Patreon, auf Flatter, auf den diversesten Kanälen. An Leute, die Kommentare schreiben. Da war jetzt letzte Zeit nicht so viel reingekommen. Ja. Da kann ich nochmal auf unser Slack hinweisen. Da schickt ihr einfach am besten eine DM an den Codepass-Twitter-Account mit eurer E-Mail-Adresse, wenn ihr da reinkommen wollt. Und dann gibt es einen Invite, weil das mit den automatischen Button, das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Ist ein bisschen schwierig, alles einzubinden irgendwie. Hast du das hingekriegt, Max Snyder?
Nee, ich hatte mir was auf Heroku geklickt, aber die hatten dieses Ding auch irgendwie selber schon umgestellt und irgendwie sagt das jetzt was von nur für bezahlte Accounts bei Dingens, bei Slack und nee, ich habe es jetzt auch erstmal nur händisch gemacht quasi.
Und und dann haben wir noch einen neuen Patron dazu bekommen, den Nechebua, der ja, glaube ich, jetzt wirklich für die Kulturpessimisten spendet und nicht für den Countdown-Podcast. Es ist ja so ein Account und deswegen kann man das nicht so gut trennen, aber ich glaube schon, dass er hier Kultpass-Hörer ist.
Cool.
Ja. Ansonsten noch so ein paar Konsumhinweise, also Unbreakable Kimmy Schmidt gibt es auf Netflix, die zweite Staffel. Der Godzilla aus 2014, der eher so, naja, war.
London Spy habe ich gesehen. Auch seit kurzem auf Netflix. Ja. Oder?
The Nation.
Edge of Tomorrow.
Serie. Stimmt.
Genau, Edge of Tomorrow. Den kann ich sehr empfehlen. Ja, ist mit Tom Cruise, aber ja,
hat mir gefallen.
Würde ich auch unterschreiben wollen.
Und ich glaube, als ich den damals gesehen habe, hatte ich, ich wusste irgendwie gar nichts, worum es geht irgendwie und hatte den, erst Godzilla gesehen, enttäuscht und dann sehr überrascht und zufrieden aus Edge of Tomorrow gegangen. Sehr schöne Sci-Fi-Version von täglich grüßt das Murmeltier, kann man so sagen.
Und wie seht ihr das? Ist das ein Liebesfilm? Nein?
Nein, das wird so ein bisschen angedeutet, aber ich finde nicht, dass, also das so, ja, man merkt, okay, er hat's jetzt, er hängt schon irgendwie so ein bisschen an ihr und sie hat das dann auch gerafft, aber nö, ist jetzt nicht
Also ich finde es schon irgendwie, also es ist nicht auf der obersten Ebene ein Liebesfilm, das ist schon klar, aber unter dem, was da noch drunter versteckt ist und was da an Geheimbotschaften ist, da gehe ich schon mit der These, die Holgi da auch damals aufgestellt hat im Film Blue Moon, dass das ein Liebesfilm ist.
Ja. Okay, kenne ich jetzt nicht, diese
fand ich
jetzt wird halt so. Zum Teil stark davon getrieben, ne, von dieser sich entwickelten oder entwickelten Beziehung. Aber das ist jetzt kein zentrales Hauptding, sag ich mal, der zentrale Hauptaspekt, dass es hier irgendwie um die Beziehung zwischen den beiden geht. Will ich jetzt nicht so
genau.
Okay. Ja, dann nächsten Monat gibt es dann sicherlich wieder eine Kulturpessimisten-Episode, die 34. Dann mal sehen, wer dann dabei ist, ob dann der Christopher wieder dabei ist. Vielleicht bist du dabei wieder, Max Snyder, oder irgendjemand anderes. Mal sehen.
Ja, genau.
Und dann sagen wir Tschüss und entlassen euch in die Nacht oder in den Tag oder wann immer ihr das jetzt gerade hört.
Jo. Tschüss und auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.